Hallo?
Oh, da bin ich gerade noch rechtzeitig aufgewacht und man könnte meinen, mein Name sei Link, denn heute geht es um Zelda Link's Awakening. Viel Spaß beim 86-Bit-Podcast. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Hallo! Hallo, hallo.
An die Geräte
hallo.
Da draußen, wie geht's euch?
Ja, jetzt kriegen wir keine Antwort.
Ja, schade.
Ihr müsst schreien. Hey,
die sind so gebannt am Hören. Ja, gut, vielleicht sollten wir das mit den Fragen lassen. Dann frage ich lieber Densen, wie geht's dir?
Sehr gut geht's mir. Mir geht's sehr gut. Ein bisschen geschlaucht, einen wilden Tag gehabt, einen produktiven Tag, aber umso schöner jetzt heute Abend über, du hast es ja schon gesagt, ein wunderbares Zelda-Spiel zu reden und da freue ich mich sehr drauf.
The Legend of Zelda Link's Awakening. Ich bin auch ganz entspannt. Gespannt. Entspannt, gespannt, geschafft. Alles Mögliche bin ich auch. Gibt es alle möglichen Wortkombinationen, die irgendwie auf mich heute zutreffen. Weil ich hatte auch einen sehr anstrengenden, wilden Tag, aber auch irgendwie erfolgreich. Und jetzt sitze ich hier und freue mich ein bisschen zu schwadronieren, sage ich mal.
Ja, sehr schön. Das klingt doch sehr, sehr gut. Ich bin froh, dass du noch aufgewacht bist. Weil sonst wärst du ja, das wäre ja Quatsch, sonst würde ich alleine hier sitzen.
Ja, wobei du wahrscheinlich auch alleine am meisten über das Spiel reden kannst, wahrscheinlich. Du würdest wahrscheinlich auch eine Stunde Monolog zu vollkriegen, oder?
Ja, glaube ich ja, weil das ist ein Spiel, also wir werden, ist ohne jetzt sofort reinzusteigen, aber das ist ein Spiel, das ich schon sehr, sehr, sehr liebe in jeder Form und ich bin großer Fan.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, wollen wir schon reinstarten oder hast du noch was? Wie geht's dir? Wie geht's deiner Terrasse?
Der Terrasse geht's nach wie vor gut. Es regnet jetzt wieder, der Sommer ist vorbei. Ich befürchte, ja. Es ist Oktober. Und die Terrasse wurde ein paar Mal genutzt in der Sonne und jetzt ist erstmal wieder Cooldown, glaube ich.
Ja, Cooldown, ey.
Der Grill steht unter seiner Abdeckung und wird wahrscheinlich jetzt erstmal nicht benutzt. Obwohl grillen kann man auch, wenn's Wetter ein bisschen oder wenn's kalt ist, sagen wir es mal so.
Ich wollte gerade sagen, wenn er draußen so seinen festen Platz hat, dann kann man auch einfach drinnen essen und mal kurz rausgehen, alles fertig grillen und wieder reinkommen, ne?
Ja, das stimmt, das stimmt. Nee, hab ansonsten gemacht, ist ja alles beim Alten, alles funktioniert. Schön. Die Polaris ist in Planung, die ist ja auch am Tage der Aufzeichnung hier, bald nächste Woche nämlich, da freue ich mich auch schon sehr drauf und das wird alles cool und schöne Dinge, auf die ich mich freue in der nächsten Zeit.
Das stimmt, da kommt echt noch viel auf uns zu. Da habe ich jetzt, mein Terminkalender ist auch so dermaßen voll. Ich bin jetzt am Wochenende, dieses Wochenende bin ich noch auf der Spiel, in die Spielemesse.
Oh, da bin ich natürlich auch am Freitag, ja.
Ach, schön, ja, guck mal.
Ja, natürlich, ist ja bei mir vor der Tür, die Spielemesse.
Stimmt, ja, natürlich. Das ergibt natürlich total Sinn.
Ja. Seid ihr da mit dem ganzen Team?
Ja, einen Tag sind wir da mit so ein paar Leutchen, laufen wir da rum und machen da so ein paar Stunden Programm.
Ach, guck mal.
Ja, ja.
Ja, vielleicht dann, müssen wir danach außerhalb des Podcasts nochmal kurz drüber sprechen.
Vielleicht wäre das schon. Ja, lass uns doch mal. Ja, müssen wir gucken. Weil eigentlich hatte ich das Wochenende komplett freigenommen. Mhm. Und weil ich habe am Freitag auch noch Konzertkarte in Köln. Mhm. Aber dann war so die Frage, oh, hast du nicht Lust, doch noch kurz hinzukommen? Und dann dachte ich, na gut, von Köln aus
Also bist du am Freitag da?
Genau, ich bin nur am Freitag da.
Ah, ja, ich auch. Ich habe mir tatsächlich das erste Mal, also ich bin nur mit einem Kumpel dort und wir haben gesagt, lass uns doch mal Zeit nehmen dafür und wir gehen da einfach morgens hin und unser Plan ist, ich lasse sogar tatsächlich den Stream dafür ausfallen, da muss schon eigentlich immer so Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen, dass ich das mache, aber das war es mir wert, weil ich mich darauf freue und dann werden wir da die ganze Zeit irgendwie Bier trinken und laufen durch die Hallen und machen vielleicht ein paar Magic-Karten auf und so weiter. Das ist unser Plan für den Freitag.
Das klingt nach einem fantastischen Plan.
Ja, habe ich auch voll Bock drauf.
Also ich war jetzt, glaube ich, irgendwie 3 oder 4 Mal auf dem Spiel. Also alles noch vor Corona, alles schon eine Weile her. Mhm. Ist ja auch unfassbar voll, gerade samstags irgendwie. Freitags geht's meistens noch, aber das hat immer Spaß gemacht, da über die Spiel zu laufen und da irgendwelche Brettspiele auszuprobieren und da mal irgendwas Neues mitzunehmen, sich von irgendwem was erklären zu lassen.
Ja, finde ich auch.
Und was ja auch noch spannend ist, bei der Spiel hängt ja auch eine Comic-Messe so halb mit dran.
Ah, oh ja,
so eine halbe Halle. Und dann bin ich da mal reingelaufen und habe mich mit Comics eingedeckt, weil die irgendwie, wenn du 100 Euro ausgibst, kriegst du so und so viel Prozent Rabatt. Wenn du 150 ausgibst, noch ein bisschen mehr. Und dann habe ich mich da mal eingedeckt.
Verstehe ich alles. Kommt auch auf mich zu. Da gibt's auch solche Angebote bei Magic. Wenn du so und so viel kaufst, kriegst du irgendwie solche Promokarten, die es nur da gibt und so weiter.
Boah, was Magic angeht, bin ich auch gerade voll drin. Ne? Ich hab
was?
Jetzt noch mal,
oh mein
ja,
Gott.
Ja. Ich habe jetzt mittlerweile 3 Commander und jetzt habe ich mal meine kompletten Karten, die nicht im Commander-Deck sind, eindigitalisiert. Habe jetzt mein erstes Deck gebaut, habe jetzt noch ein paar Extrakarten online schon bestellt und jetzt will ich auch, wenn ich dann am Freitag da bin, mal gucken, noch so ein bisschen Zubehör, vielleicht noch ein paar Booster und so. Mal gucken, was mich so anlacht.
Also vor allem ja Zubehör, ne? Das kannst du da holen. Also deswegen, das macht ja auch Bock.
Und, also ich brauche auf jeden Fall eine schöne Box für meine ganzen losen Karten, weil die sind gerade so in einzelne Kistchen irgendwie sortiert. Das ist alles nicht so schön. Da brauche ich was Schönes.
Zack, da habe ich nämlich jetzt mal live, ohne dass du es siehst, also mal mein Profil geschickt. Da kannst du dir mal alles angucken. Ich habe nämlich auch jede einzelne Karte digitalisiert und alle Decks digitalisiert auf Moxfield. Das ist schlau.
Ah, auf Moxfield. Okay, ich habe es irgendwie bei Dragon Shield. Ist das Moxfield? Ich weiß gar nicht.
Nee, das ist, also nicht. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Es ist das Beste. Keine Diskussionsgrundlage. Diese Seite
da muss ich jetzt das Ganze nochmal durchgehen. Jede
oder du Karte nochmal. Wow, driften wir ab. Total.
Naja, gut, wenn ich sie sowieso nochmal neu sleeve und so, weil Sleeves brauche ich auch
natürlich. Ja.
Ach ja. Ah, macht schon Spaß. Ja. Macht schon Spaß.
Sehr schön. Ja, crazy. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Also
nicht?
Ja, nee, Mist. Wir müssen leider über was anderes sprechen. Nee, das ist ja auch Quatsch. Wir reden natürlich über eigentlich das schönste Thema nach, ich weiß gar nicht, das hat sich bei mir verändert. Ich wollte gerade sagen nach Mario und ich weiß gar nicht mehr, ob ich das noch so einreihen würde bei mir.
Oh, okay.
Also so viel Zelda, wie ich in letzter Zeit spiele, in jeder Form, hätte ich niemals drüber nachgedacht, dass das passiert tatsächlich. Und alles hat angefangen mit der Link to the Past und dem Randomizer und dann in alles irgendwie reingeflutscht und reingerutscht. Und ja, ich spiele mittlerweile mehr Zelda als Mario.
Plötzlich warst du da unten irgendwie, ne?
Plötzlich im Rabbit Hole versunken.
Ja, man muss, der Fairness halber muss man ja auch sagen, dass die Zelda-Spiele gefühlt irgendwie doch ein bisschen abwechslungsreicher sind als Mario-Spiele.
Mhm.
Na, also Mario ist natürlich, das ist halt ein Plattformer und da ist dann so ein Action-Adventure natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten und Randomizer macht da irgendwie mehr Sinn als bei dem Plattformer oder so.
Ja, voll.
Deswegen, ja, aber Zelda ist gerade im Vormarsch. Ich meine, seit dem letzten, gut, wir lassen mal Wanda ein bisschen außen vor, aber das letzte Mario ist dann ja jetzt 7 Jahre her.
Eben, was da alles kam.
In der Zeit haben wir ein Breath of the Wild, ein Tears of the Kingdom, ein Remake, jetzt Echoes of Wisdom, worum es heute nicht gehen soll, aber demnächst vielleicht mal.
Mit Sicherheit.
Also da ist ja so viel passiert.
Weil das plus
die ganzen Sachen in den Randomizern.
Ja, voll. Also über Echoes of Wisdom können wir auch schon mal sagen, werden wir auch eine Folge machen. Das fand ich auch, das war hammermäßig. Ich habe schon durchgespielt und ich habe das sehr geliebt. Aber ja.
Ja, ich bin noch nicht, es liegt an mir, mea culpa. Aber ich spiele das Ganze, ich mache ja ein volles Let's Play auf Rocket Beans TV und deswegen bin ich noch nicht so weit, wie ich gerne wäre, um diese Folge aufzunehmen. Deswegen dauert das noch einen Augenblick, aber wir sind ja sowieso nie auf Tagesaktualität angewiesen, Gott sei Dank.
Überhaupt nicht. Wir spielen ja den alten Scheiß, aber auch mal den neuen halt. Aber immer noch mit den alten Wurzeln. Deswegen ist es eigentlich egal, ob wir das heute machen, in einer Woche oder in zwei.
So.
Aber ja, heute geht es um Link's Awakening und das haben wir uns auch schon ein paar Mal vorgenommen, das zu machen, aber auch da ist es ja eigentlich egal, wann wir das machen, weil das ist ja ein schöner Evergreen, über den wir immer reden können und auf den ich mich sehr freue, darüber zu sprechen, weil, und das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, ich großer Fan von diesem Spiel bin und es ja auch witzigerweise nicht nur Fans gibt, es gibt ja auch Leute, die sagen, das ist schon wirklich sehr anders und sehr weird, aber ich bin auf jeden Fall auf der Seite großer Fan und ich hätte mir noch viel mehr solche Ausreißer gewünscht, wie es da irgendwie der Fall war, meiner Meinung nach.
Ja, ist ein faires Assessment. Wann hast du es zum ersten Mal gespielt?
Das weiß ich genau. Also ich weiß nicht, wie alt ich war, aber es war, als es rauskam. Das kam 91, warte, jetzt habe ich sie ja noch auf. Müsste 91 gewesen sein bei uns. 93. Dann war ich da 7. Ja, vielleicht war ich auch so 8. Aber ich weiß, dass es relativ neu war und ich habe es ja schon so häufig gesagt, ich habe einen älteren Bruder, ich war immer ein bisschen früher dran mit den Games, dadurch, dass wir das dann hatten und kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass ich das zum Weihnachtsfest gekriegt habe und dann mich damit verkrochen habe mit meinem Gameboy. Und es gibt ja immer so ein paar Momente, die man erinnert und da, also für mich gehört ganz klar dazu, dass Link's Awakening mit so einem gemoddeten Gameboy mit Lupe und allem Dolby Surround Lautsprechern und Licht an meinem billo-weißen Ikea-Schreibtisch gespielt habe und immer gehofft hat, dass die Batterien nicht leer gehen. Das weiß ich genau. Es gibt halt so ein paar Szenen, die hat man halt immer im Kopf und erinnert man so. Das finde ich richtig
schön. Eine dieser Erinnerungen, die sich einbrennt, ne?
Ja, das ist verrückt. Manchmal fragt man sich auch, warum genau die? Weil auch ja nicht immer diese Erinnerung so besonders krass irgendwie war. Aber offensichtlich in dem Moment war es was Besonderes, weil sonst wäre es ja nicht mehr da.
Ja, ich frage mich auch, ob das irgendwie Zufall ist, dass das dann so diese Momente sind oder ob das wirklich irgendwas da von dem Spiel ausgeht, was passiert. Aber ich weiß genau, was du meinst. Es gibt so ein paar Sachen, die auch bei mir krass in Kombinationen irgendwie festhängen. Ja. Link's Awakening gehört ja jetzt nicht dazu, aber dafür habe ich zum Beispiel mit A Link to the Past solche Sachen.
Ja, ja, das glaube ich. Das habe ich da auch, bei Link to the Past habe ich das auch, das stimmt. So ein, zwei Sachen, ja, verrückt. Aber du hast es damals also nicht gespielt oder hast es trotzdem auch gespielt, als es neu war?
Nee, ich habe es damals in der Tat nicht gespielt. Ich habe es, ich weiß gar nicht, warum nicht. Weil ich habe Link to the Past habe ich zu der Zeit natürlich schon rauf und runter gespielt, mehrfach. Und ich wusste, dass es Link's Awakening gibt. Ich hatte Freunde, die das gespielt haben, die auch immer gesagt haben, wie toll das ist. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob, also ich habe es nie bekommen. Ich habe es mir aber auch irgendwie nicht geholt. Ich war damals sehr fasziniert davon, ein Zelda auf dem Gameboy zu haben, weil das war für mich so für so Super Nintendo verbunden, Zelda.
Ja, ja.
Und so groß, dass ich dachte, so ein riesiges, fantastisches Abenteuer auf so einem kleinen Gameboy, das kann doch nicht sein. Also für mich war irgendwie so Gameboy gefühlt immer so Fast Food. Und das habe ich irgendwie nie gecheckt, dass das ein komplettes Zelda auf dem Gameboy war.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber irgendwie hat sich das nie ergeben. Und dann kam ja später die DX-Version noch für den Gameboy Color. Da habe ich noch das Intro vor Augen, wie da Link schiffbrüchig da im Meer untergeht. Das hat mich schon beeindruckt und dann auch so schön farbig und alles.
Ja,
aber ich habe es trotzdem nie gespielt.
Ja, ich kann das ein bisschen verstehen. Vielleicht war das damals ja auch, es war ja auf den ersten Blick ist das ja ein ganz schönes Downgrade. Und ich würde mal sagen, selbst zu den NES-Teilen ist das ja schon optisch erstmal ein Downgrade. Und vielleicht war das auch so, dass einen das vielleicht gar nicht so angesprochen hat. Man kennt sein Zelda vom NES vielleicht schon und dann kommt das auf dem Super Nintendo, das sieht voll toll aus. Und dann kommt plötzlich das schwarz-weiße Gameboy-Spiel, wo alles irgendwie viel zu groß aussieht und irgendwie weird aussieht. Also kann schon verstehen, dass einen das vielleicht gar nicht so abgeholt hat im ersten Moment.
Also ich glaube, hätte ich es gehabt, hätte ich es wahrscheinlich auch irgendwie geliebt. Und hätte es mehrfach gespielt, aber irgendwie hatte ich es nie und hat sich dann irgendwie nicht ergeben. Deswegen war das lange Zeit ein blinder Fleck auf meiner Zelda-Weste.
Ja.
Bis ich dann irgendwann das Remake mir ausgeliehen hatte. Und dann habe ich mal reingespielt. Das ist
ich finde auch,
schon
das vorweg vielleicht, wir sollten gar nicht nur über die, also wir können ja gerne auch über beides sprechen. Also die ganze Zeit über beides. Also ich sehe da jetzt, im Großen und Ganzen das Gleiche. Also von mir aus müssen wir nicht über das Gameboy-Spiel sprechen, sondern können einfach über das ganze Game sprechen mit Remake.
Ja, voll. Ja. Also gibt's ja, ich meine, viele Parallelen natürlich, ein paar Sachen, auf die Unterschiede können wir auch noch eingehen, aber grundsätzlich ist das ja ein gelungenes Remake, insofern können wir, glaube ich, synonym über beides reden.
Ja, total. Ja, Link's Awakening macht, ich habe es gerade schon mal gesagt, auf jeden Fall ein bisschen was anders. Und ich weiß gar nicht, wie viele Zelda-Spiele es gibt, wo es nicht die Prinzessin Zelda gibt. Ich wüsste gar nicht. Also wüsstest du aktuell eins, wo Prinzessin Zelda keine Rolle spielt?
Ja, Majora's Mask.
Majora's Mask, stimmt.
Das ist das Erste, was mir wirklich einfällt, was ja auch ein bisschen natürlich weird ist.
Ja,
aber ansonsten, ich weiß nicht, die ganzen Spirit-Tracks und so ein Kram, ob da, die habe ich auch noch nicht alle auf dem Zettel. Wie viel da irgendwie noch Nebengeschichten erzählt werden, weiß ich jetzt nicht.
Ja, aber für mich ist das immer das Spiel, das so ein bisschen aus der Reihe schlägt, weil wir nicht in Hyrule sind, weil es nicht darum geht, Prinzessin Zelda zu retten. Und das finde ich irgendwie an dem Game besonders. Ich meine, du hast recht, mit Majora's Mask, da ist das auch so, aber auch das finde ich sehr besonders cool. Vielleicht mag ich es auch einfach, wenn es mal ein bisschen anders ist und wir nicht mal à la Mario in Mario-Manier Prinzessin Peach retten, sondern wir hier was anderes haben, eine andere Welt und andere Charaktere.
Bin ich voll bei dir. Also für mich ist es halt Majora's Mask und ist eins meiner Lieblingsspiele, aber gerade weil es so anders ist und deswegen ist es natürlich auch schwierig zu vergleichen. Aber Majora's Mask hat mich damals schon mega fasziniert und bis heute noch und es hat deswegen einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen.
Ja.
Deswegen kann ich das bei Link's Awakening voll nachvollziehen. Das ist dass es halt einfach was anderes macht. So, man bricht so ein bisschen die Normen auf und Das ist immer ganz spannend, wenn was dann passiert.
Ja, ich finde, ich habe es immer mal wieder gespielt. Also auf dem Gameboy habe ich es wirklich etliche Male durchgespielt. Und auch als das Remake dann rauskam, habe ich es natürlich zum Release gespielt. Ich habe sehr viele Speedruns gemacht davon, vom Remake, und habe das sehr verinnerlicht. Und ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich das spiele, und auch wenn ich das heute noch spiele, ich mag halt, das macht natürlich auch das, so wie wenig andere Zelda-Spiele, das geht halt sehr zügig los. Das liegt natürlich daran, dass es ein Gameboy-Spiel ist. Da geht's nicht groß um die Story, will ich jetzt mal vorsichtig sagen, weil es geht halt am Anfang, du weißt sehr wenig, du hast halt nicht so die gigantisch große Welt und du startest im Dorf. Wir können ja vielleicht ein bisschen auf das Intro eingehen. Also es ist so, dass Link in diesem Spiel, man sieht nur im Intro, wie er mit seinem Schiff, ja, das Schiff schiffbrüchig wird. Und ja. Wacht dann auf bei einer Person, die er gar nicht kennt, im Bett. Und die haben ihn dann dort am Strand gefunden und aufgepäppelt sozusagen. Und da startet das Spiel und man weiß eigentlich gar nicht so viel, weil das Intro ist wirklich, also sind nur zwei, drei Textboxen. Und es geht darum, dass da gesagt wird, yo, wir haben geguckt, dass es dir wieder gut geht. Und guck doch mal am Strand, da könnte irgendwas noch von dir liegen. Und das ist irgendwie das Schöne. Und dann geht das Spiel halt sofort los. Ich mochte immer auf dem Gameboy, dass du bist halt auch ein Ruckzuck durch dieses Dorf. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das ist natürlich nicht Kakariko, glaube ich. Dorf, in dem man am Anfang ist. Und es sind so 4, 5 Screens. Viel mehr ist das ja nicht. Es gibt halt einen Shop. Es gibt irgendwie 1, 2 Häuserchen. So die klassischen Sachen. Aber man geht da relativ zügig durch. Und das hat mir immer beim Spielen Spaß gemacht, muss ich sagen. Das ist halt anders als die großen Zelda-Abenteuer, ist es halt alles so ein bisschen kleiner, aber dadurch auch viel schneller und kurzweiliger. Und es geht damit los, dass man am Anfang überhaupt gar nichts im Inventar hat, natürlich. Als Schiffbrüchiger hat man natürlich nicht viel dabei. Natürlich. Und der Hinweis war natürlich recht gut, dass man am Strand etwas verloren hat. Jetzt muss ich nochmal korrigieren, man hat doch sein Schild dabei. Das finde ich ein bisschen weird, aber ja, den Schild hat man dabei. Denn den Schild braucht man auch, um zu seinem Schwert zu kommen. Denn am Strand versperren so kleine stachelige, ich weiß nicht den Namen, wahrscheinlich haben die Namen so wie
im Zweifel Stachis.
Stachis, genau, versperren den Weg zum Schwert, das am Strand liegt. Und und wenn man das dann hat, dann geht erstmal so ein bisschen die Story los. Denn dann hält man das Schwert wieder in der Hand und dann kommt die Eule, die bestimmt auch einen Namen hat. Und die einem so ein bisschen so ein bisschen Hintergrundstory nach und nach erzählt. Also diese Eule, die dann kommt, den begegnet man immer wieder im Spiel und die erzählt dann immer mehr Puzzleteile von der Geschichte und so schließt sich dann am Ende der Kreis und man versteht immer mehr. Bis dahin finde ich es schon total cool. Ich sagte es ja gerade, ich mag, dass das so kurzweilig ist und dass man so schnell bei dem Schwert ist, man ist so schnell am Strand. Wir reden da ja wirklich von 5, 6 Screens, dann ist man da unten. Und was ich auch immer sehr gemocht habe.
Wenn man weiß, wo man hin muss, oder?
Wenn man weiß, wo man hin muss, das stimmt. Das stimmt. Aus der Sicht habe ich es noch gar nicht gesehen.
Sie sagen ziemlich klar, wo es zum Strand geht und geht zum Strand. So, man kann natürlich auch rumlaufen, aber also ich glaube, als Anfänger.
Ja.
Kann man schon ein bisschen mehr brauchen, aber
ja, das stimmt.
Also lang will ist es trotzdem nicht.
Ja, man hat verschiedene Sachen, die man schon erreichen kann am Anfang ohne Items, aber man merkt da schnell, vielleicht sollte ich hier nicht hin, weil ich kann nicht mal kämpfen. Also dann kommen die ersten Gegner, du kannst sie nicht besiegen, außer dass du Büsche auf sie draufschmeißt und vielleicht sagt das Spiel dir so ein bisschen, geh hier einfach vielleicht noch nicht hin. Ansonsten hast du so ein paar Locations in dem Dorf, du kannst am See angeln zum Beispiel, an so einem kleinen Teich, du lernst ein paar NPCs kennen im Dorf, du hast so einen Händler. Du hast so eine kleine Spielhalle, sage ich mal, wo so ein Greiferspiel hast. Stimmt. Und viel mehr kannst du eigentlich nicht erreichen, weil sobald du nach Osten auf die Steppe möchtest, musst du 2 Steine hochheben und das kannst du noch nicht. Und weiter in den Norden durch den Wald kommst du auch relativ zügig nicht mehr weiter, weil da ein Loch ist und du nicht darüber springen kannst. Und so führt dich dann im Prinzip alles zwangsläufig früher oder später zum Strand, zu deinem Schwert.
Ja, fair. Und dann öffnet sich alles.
Dann öffnet sich auf jeden Fall ein bisschen mehr. So, nach Osten wirst du weiterhin nicht können, weil dort immer noch Steine liegen. Aber die einzige Richtung, die du dann neu einschlagen kannst, ist halt nach Norden in diese Lost Woods. Und dann kannst du die Gegner, denen du vielleicht vorher schon begegnet bist, dann auch bekämpfen mit deinem Schwert. Und dann öffnen sich da so ein paar Wege. Und dann kommst du im besten Fall auch weiter. Und ja, bis dahin muss ich sagen, Ich mag sehr bei dem Spiel, dass man den Schild aktiv benutzen muss. Das habe ich irgendwie immer gemocht, weil es gibt halt so ein paar Stellen in dem Spiel, da musst du den Schild haben oder da musst du im besten Fall was reflektieren zum Gegner und da musstest du es nicht einfach nur in der Hand halten, wie bei den meisten 2D-Zeldas. Und da musst du so ein bisschen ja aktiv das Schwert ausrüsten, den Schild. Und was man da vielleicht noch nicht bemerkt, und ich würde sagen, das ist eine der nervigsten Dinge an dem Spiel, ist, dass du natürlich, weil du einen Gameboy in der Hand hattest, nur zwei Buttons hast. Und ja, wie man das von jedem Zelda-Spiel kennt, hat man eine Taste fürs Schwert, eine Taste für die Ausrüstung und sonst was. Aber da du nur zwei Buttons hast, konntest du auch oder kannst du auch das Schwert ausrüsten und ablegen. Ja, das ist so eine Sache.
Was man aber irgendwie selten macht, ne? Also das ist eigentlich ist das Schwert immer auf B.
Ja.
Und man wechselt nur die anderen Sachen durch bei A durch, oder?
Ja, also es gibt natürlich auch Sachen, die du beide kombiniert benutzen kannst. Das gibt's auch wie so ein Bomb Arrow oder so. Also wenn du Bomben und Pfeile gleichzeitig benutzt, dann schießt du eine Bombe. Also da machst du es dann doch mal weg. Aber ja, du hast schon recht. Es fühlt sich doof an, das Schwert loszulassen, quasi. Ja, weil man da auch den Luxus ja noch gewohnt war vom Super Nintendo. Zum Beispiel auch die Boots, die man da ja auf der A-Taste benutzt hat, die Pegasus Boots. Die gibt's ja in Link's Awakening auch. Und die muss man dann auch ausrüsten, immer übers Inventar. Und du musst dir überlegen, nimmst du jetzt die B-Taste oder die A-Taste, legst du das Schwert weg oder deine andere Ausrüstung? Und das ist schon auf jeden Fall ein bisschen Pain in the Ass.
Das ist echt wirklich so nervig.
Ja, du bist also schon sehr viel im Menü.
Hier, es kam jetzt letztens ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, aber Infinite Dungeon.
Ja, klar, habe ich das gespielt. Das habe ich auch durchgespielt.
Ja. Das war ja auch mega, aber da habe ich schon immer die Schultertaste benutzt, weil ich das vom Randomizer so drin hatte.
Ja.
Und dann geht nur das Menü weg. Man kann die Items ja damit nicht wechseln.
Yes.
Weil ich das so gewohnt war. Und allein, dass das fehlte, und das da ja auch damals beim Super Nintendo fehlte, und dass man da nur um das Item, das man benutzt, immer Pause und wechseln und dann wieder raus. Ach Gott, da haben sich die Spielgewohnheiten wirklich geändert.
Genau. Also das hat man zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade sind, wo man nur Schwert und Schild hat, da merkst du das jetzt noch nicht so sehr natürlich. Nö, klar. Aber das merkst du dann, je länger das Spiel dauert, denkst du dir so, oh, schon sehr nervig. Zumal es auch so leider ist, dass wenn du machst dein Pausenmenü auf dem Gameboy, dann hast du da diese, weiß nicht, 14, 16 Slots oder vielleicht auch nur so 12, also Felder, wo du die Items platzieren kannst. Und es ist leider nicht so, dass das Schwert immer an einer Stelle ist im Menü, wie man es jetzt von Link to the Past kennt zum Beispiel. Du machst das Menü auf und dann weißt du, der Bogen ist oben links. Das ist leider nicht so, sondern die Items bleiben da, wo du sie ablegst in dem Menü.
Ach und Gott, okay.
Das macht es später noch nerviger, weil du gar nicht weißt, du machst das Menü auf, gehst nach oben links, da ist dein Schwert. Nee, das ist da, wo du es abgelegt hast im Menü. Und das macht es sehr nervig.
Das ist irgendwie eine weirde Designentscheidung, habe ich das Gefühl.
Das
gerade für
ich
die
auch.
Zeit irgendwie. Es war jetzt nicht so irgendwie, dass man Inventar sortieren oder sowas hatte. Ne? Das kam ja dann irgendwie erst später bei, ich sag mal, Resident Evil war das natürlich Teil der Spielerfahrung irgendwie, aber.
Ja, aber das hast du auf dem Gameboy, ist das ein Ding, das auch manchmal nervig ist, muss ich sagen.
Ja, das glaube ich.
Du musst dir vorstellen, du kannst zum Beispiel auch das Schwert auf die B-Taste nehmen. Also B auf dem Gameboy ist, glaube ich, weiß ich gar nicht, ist das links? Also der, sage ich mal, der links, ungewöhnlichere Knopf fürs Schwert.
Ja.
Auf dem Super Nintendo wäre es Y. Da kannst du natürlich auch das Schwert hinlegen und das fühlt sich dann komisch an. Und um das dann zu ändern, machst du halt dein Menü auf, legst erst mit Y, sage ich jetzt einfach, das Schwert wieder auf einen Slot und überschreibst dann mit der B-Taste das Item mit dem Schwert. Und das Item liegt da, wo das Schwert vorher war im Inventar. Also manchmal sehr friemelig und umständlich.
Naja.
Aber ja, gut, was sollen wir machen mit zwei Knöpfen?
Ja, stimmt schon. Ne? Also man hätte den sehr oft übersehenen, aber dann irgendwie doch auch möglichen Select-Button natürlich auch theoretisch nutzen können.
Der auch einfach Select heißt, ne?
Ja, eben, ne? Wenn du da jetzt drauf drückst und dass dann die Items durch immer in derselben Reihenfolge durchgewechselt werden.
Wäre wahrscheinlich angenehmer.
Ich denke schon. Also ich meine, das hat sich natürlich auch so ein bisschen so ergeben. Ne? So, das waren natürlich Erfahrungen, die wir heute haben, wo wir sowas gewohnt sind, aber vor 30 Jahren konnte man das noch nicht so.
Ja, voll. Ja, aber so viel zur Technik. Also da gibt es natürlich ein paar Sachen, die da vielleicht ein bisschen umständlicher waren. Aber wie gesagt, wir waren auf einem Handheld. Der Screen war erstmal nicht groß. Alles musste auch sehr oder deutlich größer sein als auf einem Super Nintendo im Verhältnis. Das wirkt ja meistens so bei Gameboy-Spielen, als sei man ganz nah rangezoomt und alle Icons sind ziemlich groß. Aber ja, ja, nehmt mal wieder einen alten Original-Gameboy in die Hand, dann wisst ihr, warum das so ist. Das ist heute dann, wenn man das auf einem Emulator spielt oder ihr spielt es auf der Switch irgendwie, dann denkt ihr euch, wieso ist das alles so riesig? Aber da kommt's halt nicht her, ne?
Das ja, im kleinen grünen Schwarzen, da muss man seine Augen schon ordentlich anstrengen, um das alles zu erkennen.
Auf jeden Fall. Ich hatte nicht ohne Grund die Lupe da auf meinem Gameboy drauf.
Richtig. Ja. Ich muss aber sagen, der so oder so gefällt mir der Look auch von dem alten Game sehr. Also ja, ich finde, das hat so einen gefühlt auch so ein bisschen kindlicheren Look. Mhm. So ein bisschen sieht mehr nach Spiel aus, nicht so erwachsen wie jetzt in A Link to the Past, auch wenn das keinen Sinn ergibt, aber irgendwie ist das das Gefühl, was ich dabei habe. Aber dadurch wirkt es noch so ein bisschen Bilderbuch haftiger und so weiter. Und also wir spoilern hier ja auch vollkommen, ne? Also wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, geht mal raus und spielt das und holt das nach. Aber so dieses ganze Verträumte,
ja,
so das ist alles so ein bisschen stilisierter.
Voll.
Und das gefällt mir aber auch voll gut.
Ich mag das auch sehr. Zumal man hier sagen muss, die Perspektive ist auch noch mal einen Tacken unrealistischer als jetzt bei Link to the Past. Also man sieht ja, wenn man nach links und rechts läuft, sieht man Link ja fast im Profil. Und dadurch, dass man ja eigentlich so eine Top-Down-Sicht hat und die Gegner in der Regel von oben sieht, sieht das manchmal ganz schön weird aus. Ist mir wahrscheinlich als Kind nicht aufgefallen. Aber aus heutiger Sicht denke ich so, er ist schon sehr Quatsch, diese Darstellung. Aber ist natürlich auch gleichzeitig dann total schön, weil Link von der Seite natürlich viel cooler aussieht als von oben, wenn er nach rechts guckt. Ne?
Ja.
Also ich verstehe das schon, aber ist natürlich auch teilweise sehr unrealistisch und macht auch in manchen Sprungpassagen, die es später gibt, finde ich es manchmal ein bisschen unübersichtlich, um ehrlich zu sein. Aber
ja, verstehe ich gut. Aber da, wenn du gerade Sprungpassagen sagst, das hat mich damals schon hat zu meinem Eindruck der Weirdness auch beigetragen, als ich dann plötzlich gesehen habe, dass es halt wirklich so Plattforming-Passagen gibt, so wirklich 2D, ich gucke drauf und muss dann über Lücken hüpfen und dann sind da sogar Goombas, was zum Teufel, was ist da passiert?
Ja, also dieses Thema ist ja sowieso gigantisch, also die Auftritte von anderen Charakteren aus anderen Franchises sind in dem Spiel ja wild, das erlebt man ja eigentlich schon direkt zum Start des Spiels, wenn man möchte, wenn man genau hingucken möchte. Und Marin sich anguckt oder Tarin, diese beiden, die natürlich an irgendwen erinnern, aber sobald man dann so ein bisschen durch die Stadt läuft und in die Spielhalle geht, spätestens da, sieht man an dem Greifer den Hauptpreis in der Mitte, das ist nämlich eine Yoshi-Puppe. Und da weiß ich auch noch, das fand ich damals irgendwie total abgefahren. Also Yoshi kannte ich natürlich von Mario, aber man fragt sich, was zur Hölle macht Yoshi in diesem Zelda-Spiel? Und
was dann ja auch später noch relevant wird, was auch im Dorf direkt zu sehen war, was mich damals auch schon verwundert hat, war der Kettenhund.
Japp, Struppi.
Der da irgendwie rumhängt.
Und obwohl, dann, Struppi ist es ja noch nicht. Noch es ist, genau. Das ist dieser kleine Kettenhund. Obwohl doch, es ist Struppi am Anfang. Am Anfang ist er ja noch da, an dem Pfahl gekettet.
Ja, und da muss man ihn nachher finden, ne?
Genau, ist
nicht so?
Ja, stimmt, ein Kettenhund. Und man kann auch oben in ein Haus gehen von so einer kleinen Familie, die später für eine Fetch-Quest interessant sind. Da hängt auch ein Bild von Mario, das kann man sich angucken. Also die Gastauftritte, will ich jetzt mal sagen, die sind schon sehr, sehr, sehr extrem. Also fast jeder NPC, da habe ich auch mal so eine kleine Dokumentation zugesehen, fast jeder NPC in diesem Spiel ist irgendein Hinweis auf irgendwen von den Entwicklern oder sonst was. Also egal, wer da ist, es gibt irgendeine Idee dahinter. Die sind nicht zufällig, sehen sie so aus, wie sie aussehen. Das fand ich ganz abgefahren. In diesem Spiel ist wirklich jeder NPC irgendwer.
Richtig nice. Aber dadurch gibt's halt echt diesen wilden Look und auch dieses Untypische, was du schon sagtest, ne? Es ist so ein bisschen ein untypisches Zelda. Es sieht jetzt nicht so wie aus einem Guss aus einer Welt, sondern es ist halt so vielfältig bunt.
Ja.
Was dann aber auch wieder, also, ne, es passt ja vollkommen auf das Thema des ganzen Spiels und wie sich am Ende ja rausstellt und so. Das hängt ja schon irgendwie alles zusammen.
Ja, voll. Also das ist schon, diese Anspielungen sind extrem in dem Game. Es geht auch damit weiter, dass wir dann mit unserem Schwert, unserem Schild in diese Lost Woods gehen und unsere Quest wird dann später sein, Tarin, der Pilze sammelt und aus Versehen auch noch aussieht wie Mario, also wirklich crazy aussieht wie Mario mit dem Schnurrbart und so einem kleinen dicken Kopf und ein kleiner runder Mann, hat sich dann nämlich in einen Waschbären verwandelt, könnte man ja vielleicht auch irgendwoher kennen. Und wenn wir dann mit dem Pulver, das wir auch zum Beispiel aus dem Casino holen können, über den Waschbären das Pulver schütten, dann verwandelt er sich zurück. Und der Weg öffnet sich so ein bisschen weiter in die Lost Woods und wir kriegen dann den Dungeon-Schlüssel für den Wurmpalast, nämlich den ersten Dungeon, der am Strand auf uns wartet. Aber da sieht man auch wieder, das ist halt natürlich nicht zufällig, das ist wirklich extreme Anspielung an Mario. Aber das habe ich als Kind auch schon wahrgenommen und habe das auch immer gemocht an dem Spiel.
Ja. Das ist auch mega. Also ich mag das auch. Ich finde es nur ein bisschen, Ich hatte immer das Gefühl, auch beim Remake irgendwie, also dass ich da schon, es war alles ein bisschen kryptischer, hatte ich das Gefühl. Mhm. Also ich musste gefühlt schon häufiger irgendwie nachdenken, um die Ecke denken. Es gab auch, als ich das Remake gespielt habe, echt so ein, zwei Momente, wo ich keinen Plan hatte, was ich jetzt als nächstes tun sollte. Es war dann immer so, ja, okay, wahrscheinlich so in der Richtung jetzt mal gehen, aber da waren echt so ein paar Sachen, wo es dann aber leider doch etwas undurchsichtig wurde. Oder ging es dann nur mir so?
Es gibt nicht so diesen riesigen roten Faden. Also wenn man das jetzt wieder vergleicht mit Link to the Past, wo du machst einen Dungeon und danach kommt ordentlich Text ja auch, wenn du dann das Amulett, das Pendant oder den Crystal in der Hand hältst und dann wird dir was von der Story erzählt und dann kannst du auf der Map sehen, wo du hin musst oder wie auch immer. Also hast immer zumindest grob eine Idee, wo es weitergeht oder wo ein Kristall sein könnte. Und das ist bei Link's Awakening tatsächlich ein bisschen schwieriger. Sobald du einen Dungeon abschließt, es geht ja auch nur darum, dass du die Instrumente sammelst in den Dungeons, dann kommt die Eule wieder, von der ich kurz erzählt hatte, am Strand und die gibt dir dann sehr kryptische Hinweise, was als nächstes passieren kann. Also immer, wenn man diese Eule trifft, gibt es keine sehr guten Ratschläge, sondern sie redet schon sehr in Rätseln, was du denn als nächstes am besten mal überprüfen könntest oder so.
Ja.
Das kann ich schon verstehen.
Gibt so Hilfestellung und das Prinzip finde ich ja irgendwie ganz cool, dass es quasi in-game eine Möglichkeit gibt, halt sich Hinweise zu holen, weil diese Telefonzellen, die es dann gibt,
genau,
so die klassische Nintendo-Hotline in-game, die genau weiß, wo man ist und was man als nächstes machen musste. Die Idee fand ich richtig cool, nur haben die teilweise halt auch nicht wirklich geholfen.
Ja, das stimmt. Aber offensichtlich dadurch, dass sie in einem Spiel sind, wussten die ja selber, dass es vielleicht, dass es passieren kann, dass man nicht weiter weiß, weil es halt alles so kryptisch ist. Und ja, die Hinweise, die am Telefon sind, halt auch ein bisschen kryptisch, würde ich mal sagen.
Ja.
Aber du hast schon recht. Also man kann sich auch mal ein bisschen verlaufen. Auf der anderen Seite ist die Welt nicht so gigantisch groß, dass man total lange rumirrt. Also irgendwo wird man dann zumindest einen Dungeon-Eingang finden, wo einem dann vielleicht ein Schlüssel fehlt. Und dann muss man gucken, wie man da irgendwie reinkommt. Und ja, die Dungeons zum Beispiel finde ich nämlich auch in dem Spiel extrem gelungen, muss ich sagen. Ich habe im Remake, da habe ich es immer wieder gesagt, ich habe selten, gut, mit den Link to the Past vergleichen ist natürlich auch ein anderes Meisterwerk, aber selten ein Spiel, wo die Dungeons mir so gut gefallen, wo die nicht irgendwie total übertrieben sind, wo du keine komischen Wasser-Dungeons hast mit 12.000 Etagen und die Dungeons sind alle irgendwie total cool zu spielen und habe ich sehr gemocht, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Also da ist mir auch sind so ein paar Sachen im Gedächtnis geblieben bei mir. Das Design ist schon richtig cool. Also da ist gerade gefühlt sogar noch ein bisschen kreativer als A Link to the Past. Also da es wurde noch mehr, finde ich, so wirklich mit Ebenen und der Umgebung gespielt und so, ne? Also
ja, voll.
Du hast halt bei A Link to the Past hast natürlich auch schon die Schalter, die du rauf und runter machst, aber dass du dann teilweise auf die Schalter drauf musst. Die Säulen einreißen und dann bricht alles irgendwie runter und so weiter. Da passiert schon echt viel.
Ja. Ja, da sprichst du natürlich auch von einem Dungeon, den die meisten Leute verfluchen, wenn sie das Spiel. Aber das muss jedes Zelda haben, oder? Also ein Dungeon muss es geben in jedem Zelda, wo du denkst, ah komm, der Dungeon, um Gottes Willen.
Ja, irgendwie schon.
Obwohl es den bei Link to the Past nicht so richtig gibt, oder?
Ich glaube, da gibt's schon, jeder hat da so seinen Hasstempel irgendwie gefühlt, aber ich glaube, es gibt jetzt nicht den einen, auf den sich alle einigen können.
Nee, nicht sowas wie bei Ocarina of Time, wo jeder sagt, der Wassertempel ist
fest. Ja, nee. Nee, der ist schon special.
Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich das gar nicht bei Link's Awakening, muss ich sagen. Für mich gibt's keinen Dungeon, der mich total nervt, den ich kacke finde, weil die sind alle. Ich glaube, ich mag das einfach, dass das auch so zügig geht, wenn du weißt, wie es geht, wenn du es ein paar Mal gespielt hast und du kannst sie alles so schnell machen. Und ich bin echt Fan davon, dass das alles ein bisschen kleiner ist. So, das ist richtig cool.
Ja. Ja, es muss ja nicht immer die große epische Nummer sein. Das ist halt, für den Handheld. Das ist halt so das kleinere, der kleine Bruder.
Ja.
Das ist auch nice.
Ja, und wenn wir dann im ersten Dungeon angekommen sind, da finden wir auch direkt natürlich das erste Dungeon-Item. Und ich würde sagen, das ist auch mit das speziellste oder bestimmt eines der speziellsten Items, die es bei Zelda so gibt. Denn wir finden eine Feder, mit der wir springen können. Und das ist natürlich bis dato noch relativ untypisch, wenn man jetzt mal von The Adventure of Link absieht, das 2D-Zelda. Da konnte man natürlich springen. Aber so dieses Top-Down, diese Perspektive in Verbindung mit Sprüngen war schon relativ neu. Und das fand ich extrem cool. Und auch da muss man sagen, wieder gefährlich, diese Taste, du hast wie immer noch weiterhin nur zwei Tasten und die Feder musst du natürlich dann auch noch irgendwo equippen. Ja. Das geht am Anfang noch ganz gut, wenn du sagst, du kannst ohne Schild spielen, aber auch das wird noch später sehr, sehr krampfig.
Ja, aber das, also ich fand das ein bisschen weird, das Hüpfen. Also,
ja?
Ja, also ich war halt nicht gewohnt, dass Link hüpfen kann und dann war es irgendwie so, weiß ich nicht. Also für mich war halt Zelda nie Jump'n'Run und dass es dann wirklich irgendwie so Plattforming-Passagen gab, so vor allen Dingen, wo es dann auch so ein bisschen wirklich um Geschicklichkeit geht, wo man da wirklich ja groß abkürzen kann,
ja,
wenn man vernünftig hüpft oder so. Aber dann auch irgendwie nicht so hundertprozentig konsequent, weil auf die Schalter, ne, die Dinger, die mit dem Schalter rauf und runter gehen, kannst du ja nicht einfach so drauf hüpfen.
Nee.
Und da, also irgendwie so ganz hat's da bei mir nie so richtig gezündet. Also ich habe meinen Frieden damit gemacht und das ist schon irgendwie auch was da an Möglichkeiten und dann Rätseln sind, so mit Anlauf nehmen und richtig weit hüpfen und so.
Ja.
Da sind schon einige Rätsel und Kombinationen, die cool sind. Aber so richtig hundertprozentig hat das bei mir nie gepasst.
Ja. Ja, ich mochte, dass man da zumindest auch über Gegner rüberspringen konnte. Also ich habe die Feder ganz gerne benutzt. Man kann in der Luft auch schlagen, da macht man nochmal so ein bisschen anderen Schlag. Man kann auch die Schlagtaste halten, dann hält man so beim Springen das Schwert nach vorne, was ich eigentlich auch ganz praktisch fand. Und es gab tatsächlich auch Items, die links und rechts so kleine Flügel hatten und die nur erreichbar waren, wenn man da reinspringt. Also die sind so ein bisschen geflogen. Mhm. Was natürlich dann wieder die Feder ja als Key-Item zu einem Key-Item gemacht hat, um bestimmte Sachen zu erreichen. Und ich finde das eigentlich ganz nice. Aber du sagst es, die 2D-Passagen, die sind auch schon sehr ikonisch. Das finde ich, das weiß ich, das war mein blown Moment, als du in diesen 2D-Passagen dann plötzlich Gumbas oder Piranha-Pflanzen triffst. Ja. Also da gibt es ja auch wieder so viele Gegner. Ich glaube, es gibt auch noch einen Kirby in der Adlerfestung und es gibt so viele witzige Gegner aus anderen Spielen. Und das finde ich so gut.
Ist abgefahren, ne? Sowas gibt es heute nicht mehr.
Nee.
Damals konnte man auch noch so richtig frei drehen.
Und wenn du auf die Goombas springst, das ist auch ein kleiner Funfact, dann kriegst du immer ein Herz aus denen raus. Ah. Das ist auch ganz witzig. Kannst du natürlich mit dem Schwert einfach killen, das sind jetzt auch keine anspruchsvollen Gegner, aber du kannst auch einfach draufspringen und dann kriegst du immer ein Herz. Ja, und am Ende des ersten Dungeons, da erwartet uns dann natürlich ein alter Freund im Wurmpalast. Wie könnte es anders sein? Es ist ein Moldorn-Verschnitt. Ich weiß gar nicht, ob es so heißt, wahrscheinlich nicht. In Kokolint, auf der Insel, auf der wir sind, da ist ja alles so ein bisschen anders, auch die Namen. Wahrscheinlich heißt er Kokolintwurm oder so, ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich.
Ja, und dann ist der erste Dungeon schon relativ zügig durch. Aber du sagst es, man kann gerade am Anfang, weil ja doch ein paar Möglichkeiten sind dann mit dem Schwert und in den Lost Woods kann man sich dann auch verirren. Glaube ich, ist eine kleine Hürde, den ersten Dungeon fertig zu machen. Und dann geht's halt ein bisschen weiter. Dann weißt du zumindest, du kannst jetzt weiter nach Norden, du kannst über die Löcher springen mit der Feder. Und dann geht es erstmal, dass du dich nicht mehr so schnell verirrst. Aber gerade am Anfang, ja, kannst halt viele Wege einschlagen. Und ja, dann läufst du vielleicht mal irgendwo hin, wo du noch nicht hin solltest.
Ja, gut. Ein bisschen Schwund ist immer, ne?
Ja. Ja. Das ist auf alle Fälle ziemlich gut. Das, was ich sage mit der Feder und dem Menü, das wird später noch viel, viel schlimmer, wenn wir im zweiten Dungeon, nämlich das zweite Dungeon-Item bekommen. Und das ist ein Dungeon-Item, das auf dem Super Nintendo zum Beispiel auch überhaupt kein aktives Item war, sondern da kriegen wir hier das Bracelet, die Power Gloves, aber es ist halt nur das Kraftarmband. bei Link's Awakening. Und damit können wir jetzt Töpfe oder Dinge hochheben, kleine Steine. Und auch das müssen wir dummerweise equippen.
Das ich weiß gar
nicht, ob du das auf dem Schirm hast. Genau, das ist im Remake natürlich alles Quality of Life mäßig deutlich angenehmer. Da hast du die Boots fest auf einer Taste und du kannst natürlich auch mit A greifen, immer. Kannst ja auch ohne das Bracelet, kannst du ja diesen typischen Move machen, A halten und dann ziehen und du kriegst es halt nicht hoch, sozusagen.
Ja.
Aber das geht auf dem Gameboy natürlich noch nicht mit den zwei Buttons und auch das musst du dann equippen. Und dann kannst du dir schon vorstellen, wenn du eine Feder und dieses Kraftarmband equippst, hast du halt gar nichts mehr, mit dem du dich irgendwie wehren kannst in der Hand.
Naja, da kannst du drüber hüpfen dann, ne? Aber
gut, du kannst drüber hüpfen, ja, aber auch nicht über jeden Gegner und ja, das war schon immer sehr, sehr, sehr nervig und das haben sie zum Glück im Remake behoben. Das ist natürlich auch vernünftig, das wäre nämlich nicht mehr zeitgemäß, wenn du dann beim Remake einfach nur zwei Knöpfe benutzt, obwohl da ja 8 auf dem Controller sind, wäre es schon ein bisschen Quatsch.
Ja, das wäre schon wirklich quatschig, das stimmt.
Ja, also wenn du das dir irgendwann nochmal antust auf dem Gameboy, wie gesagt, ich finde das nicht schlecht, ich habe ja auch den Randomizer gespielt, dann wirst du auf jeden Fall immer nochmal daran denken, was ich hier gesagt habe und du wirst es verfluchen. Wenn du das Kraftarmband unten links auf dem Slot irgendwo in dein Menü ablegst und dann das Schwert nehmen willst und es irgendwie oben rechts ist und beim nächsten Mal ist es ganz woanders.
Wild. Das
Menü ist wirklich geil.
Wild, ey.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall wild. Das Menü war irgendwie vor allem, ich meine, Link to the Past hat es ja eigentlich auch ganz gut gemacht, aber sie wollten irgendwie was anders machen scheinbar.
Ja, wie viel da wieder jetzt wieder an der Hardware-Limitierung lag oder
ja.
Ich weiß gar nicht, das wird wahrscheinlich, die sind ja auch relativ nah beieinander rausgekommen, ne? Also, naja, wobei.
Ja, 93.
Ja, schon 2 Jahre später.
Schon später, ja, ne?
Die haben schon aufeinander aufgebaut, das ist jetzt nicht so, dass sie viel parallel gemacht hätten.
Ja.
Na gut.
Ja, wenn wir dann Lust haben nach dem Dungeon, also ich habe das damals, das war auch für mich eine absolute Challenge. Es gibt über das ganze Spiel verteilt so eine Fetch-Quest. Also du findest einen Gegenstand und tauschst den dann bei NPCs ein, um dann einen neuen Gegenstand zu bekommen. Was ich extrem cool finde und was so, glaube ich, in einem Zelda-Spiel auch noch nicht war, weil diese Reihe ist relativ lang, dafür, dass es ein kleines Gameboy-Spiel ist. Und es startet nämlich mit der kleinen Yoshi-Puppe, die du direkt am Anfang holen kannst. Also du kannst, so wenn du sofort, wenn du möchtest, zu dem Spielautomaten gehen, dann musst du dir ein bisschen Rupees farmen in den Gebüschen und dann kannst du dir sofort die Yoshi-Puppe holen. Und das ist immer so ein Tausch-Item, das auf dem Slot ist, das du auch nicht equippen kannst oder sonst was. Das ist einfach wie so ein kleines Passiv in deinem Menü zu sehen, aber du kannst das nicht aktiv benutzen, keines von den Fetch-Dingern. Und immer wenn du dann den passenden Partner oder die Person findest, die mit diesem Item was anfangen kann, dann wird das automatisch getriggert und die Person sagt dann, oh, du hast Gegenstand XY. Und die ist sehr, sehr, sehr witzig auch später, finde ich, die Fetch-Quest. Und da gibt's auch viele Unterschiede in japanischer und europäischer Version, weil das eine war dann irgendwie zu schlüpfrig und so. Also es ist ganz, ganz witzig. Und es startet am Anfang mit der Yoshi-Puppe und das kannst du halt auch direkt am Anfang machen. Und es gibt im Norden von der Startstadt eine Familie mit einem schreienden Kind und das Kind hört nicht auf zu schreien. Und ich weiß gar nicht, wie weit da die Hinweise gehen, ob vielleicht der Charakter dann sowas sagt wie, oh, hätte sie doch nur eine Spielpuppe oder so. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ja, mit dieser Yoshi-Puppe kann man da das Kind beruhigen und dafür gibt's dann eine kleine Belohnung, so wie immer, wenn man diese Items abgibt, denn wir brauchen ja was wir weitergeben können und wir kriegen dann von dem kleinen Kind eine Haarschleife. Und auch das können wir alles direkt am Anfang machen. Wir brauchen halt nur diese Rupees aus den Gebüschen, aber ich sag mal so, ich kann mich genau daran erinnern, als ich das Spiel gespielt habe, war ich auch, glaube ich, eine Viertelstunde erstmal in den Gebüschen, habe meine Rupees auf maximale Zahl gebracht und habe dann gestartet. Das
natürlich.
Ja, von daher, die hatte man dann schnell parat. Und ja.
Wie viele Glieder hat diese Fetch-Quest? Also ist die ist lang, sagst du?
Ja, die ist auf jeden Fall lang. Also ich glaube, ich würde sie zusammenkriegen, obwohl wahrscheinlich nicht. Ich kann mal was aufmachen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir von der die Puppe, wir geben die Puppe ab fürs Kind und das Kind gibt uns eine kleine Schleife. Und die kleine Schleife kommt auf alle Fälle zu dem kleinen Kettenhund im Dorf, denn dieser Kettenhund sagt sowas wie, ja, ich stehe so sehr auf Make-up und ziehe mich gerne, das ist halt auch so witzig, zieht sich gerne irgendwie schick an und wir reden einfach von einem schwarzen, runden Ball mit einem Auge, also was auch immer sich dieses Ding anzieht, aber hätte halt gerne irgendwie so ein modisches Accessoire, wie genau der Tipp da aussieht, da kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern, aber ja, und der kann man dann die Schleife geben und ist auch ganz süß gemacht, dass sie, sobald du sie abgibst, sie dann auch diese Schleife im Haar hat. Also wir reden wirklich von einem ganz kleinen, das ist so ein, weiß ich nicht, 8x8 Hund, der dann diese kleine Schleife in den Haaren hat. Aber fand ich irgendwie ganz süß. Und wie könnte es anders sein, als dass wir natürlich Hundefutter bekommen von einem Hund. Und das Hundefutter können wir am Strand bei einem Krokodil abgeben. Aber okay, da müsstest du mich jetzt auch fragen, warum das Hundefutter will, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich kann mich nur sehr genau dran erinnern. Bitte?
Wahrscheinlich für sein Haustier.
Nee. Also was es damit macht, weiß ich. Du gibst das Hundefutter dann und dann gibt es so eine kleine Wurfanimation, der schmeißt die Dose hoch und lässt sie dann in sein Maul fallen und isst sie. Warum der Hundefutter isst, das weiß ich jetzt allerdings nicht. Warum das denn nicht einfach ein Hund ist, ein großer oder so. Aber das ist auf jeden Fall ein Krokodil am Strand, das gibt dir Hundefutter.
Fair.
Ja, und das ist der dritte Part. Wir können ja eigentlich mal durchgehen, weil es eigentlich ganz witzig ist und so ein bisschen Überblick über die verschiedenen Charaktere gibt, finde ich, im Spiel. Und ja, von diesem Hund kriegen wir dann Bananen. Und Bananen, ja, was macht man mit Bananen? Wir finden die gehen ein anderes Tier.
Affen.
So ist es. Aha. Wir finden nämlich ein anderes Tier, einen Affen, der bestimmt auch wieder einen Namen hat, der steht an einer Stelle, die sehr markant ist, denn es sieht so aus, als sei hinter dem Affen mal eine Brücke gewesen. Also man kann, wenn man eins und eins zusammenzählt, schon sich überlegen, ja, wäre praktisch, diese Banane zu haben, denn der Affe, ich glaube, er sagt auch sowas wie, sie haben hier an der Brücke gearbeitet und sind jetzt hungrig und machen nicht mehr weiter. Und das ist tatsächlich das einzige Mal in dieser Fetch-Quest, wo du wirklich das nicht optional ist, sondern du das Item tatsächlich auch brauchst.
Ich wollte gerade sagen, ne, das muss, weil da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen dran gesessen, an dieser Affenbrücke.
Ja, verstehe ich.
Wo ich weil nicht du, gecheckt hatte, dass die Fetch-Quest da halt mandatory ist.
Verstehe ich, absolut, weil angenommen, du hast einfach die Yoshi-Puppe und du suchst alles ab, du suchst ja nach Bananen. Also erstmal den Transfer zu kriegen, dass du davon eine Schleife kriegst, dann Hundefutter und dann Bananen, ist ja jetzt nicht die logische Kette, die dir sofort in den Kopf kommt.
Also für mich erscheint das vollkommen logisch, aber okay.
Ja, okay. Ja gut, da habe ich tatsächlich Quatsch erzählt. Aber ja, verstehe ich. Aber das ist auch das einzige Mal, wo du es wirklich brauchst, mit Ausnahme das letzte von dieser Quest, das brauchst du tatsächlich auch ganz am Ende, aber alle Zwischenschritte brauchst du eigentlich nicht. Die sind einfach nur, um sie weiterzugeben. Und diese Bananen brauchst du, damit diese Brücke gebaut wird. Und lustigerweise oder dankbarerweise lassen dann diese Affen, die dann plötzlich diese Brücke total verrückt schnell aufbauen, lassen dann auf der Brücke einen Stock liegen, den du dann mitnehmen kannst. Das fand ich immer so ein bisschen Panne, weil die lassen einfach einen Stock liegen. Also als würde nicht irgendwo sonst in der Welt auch irgendwo ein Stock sein, aber man nimmt ja,
das muss dieser besondere Stock sein.
Es ist genau dieser Stock, genau. Und mit dem kann man auch erstmal nichts anfangen, denn dann gibt es einen kleinen Stopp bei der Quest. Dann ist es nämlich abhängig von deinem Progress im Game. Es gibt einen Baum, da hängt eine Honigwabe dran, so ein Bienending. Und damit kann man aber nichts machen. Erst später im Spiel, ich weiß nur nicht mehr wann, ich glaube, da musst du schon den zweiten oder dritten Dungeon fertig haben, dann steht da Talin mit, und gestikuliert wild und sagt, er muss diesen Bienenstock hier, er muss an den Honig kommen, er bräuchte doch unbedingt einen Stock dafür. Und dann kannst du es machen. Und das heißt, da wird diese Möglichkeit der Fetch-Quest erstmal unterbrochen und an deinen Story-Progress gebunden. Damit du nicht von Anfang an irgendwie alles machen kannst.
Ja, bin ich kein Fan von.
Ja, kannst du dich daran erinnern, dass du es mal so weit gemacht hast, diese Quest?
Also die Affenbrücke auf jeden Fall, also insofern will ich den Stock haben.
Ja.
An den Honig weiß ich nicht, also ob ich das jetzt selber gespielt habe oder das nur irgendwo mitbekommen habe, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber irgendwas klingelt da, aber ich, nicht sicher.
Jetzt überlege ich tatsächlich mit der Honigwabe, da glaube ich, weiß ich gerade gar nicht mehr, was man damit macht, um ehrlich zu sein. Jetzt habe ich so häufig gespielt, aber die Honigwabe.
Peinlich, ne? Peinlich.
Peinlich, es ist wirklich peinlich. Irgendwas macht man damit. Ich glaube, Nee. Ich weiß nicht mehr, was man mit der Honigwabe macht.
Wenn ihr es wisst, schreibt es in den Discord.
Ja, verdammt. Mein Gott, habe ich das häufig abgegeben. Wenn ihr, ja, ich weiß auch gar nicht mehr, was man danach kriegt. So viel zu, ich krieg das bestimmt zusammen. Es gibt auf jeden Fall eine Ananas, aber ich weiß nicht, ob die danach kommt, um ehrlich zu sein.
Natürlich, natürlich.
Aber würde ihr natürlich Sinn ergeben nach dem Honig, ne? Ah, ich, ja, ich guck mal gleich nach. Das wurmt mich. Ja, ja, ja. Ja, aber diese Quest, mittlerweile gehört das ja fast bei einem Zelda-Spiel dazu, so eine Tauschquest. Und ich glaube, vorher gab es das nicht. Das fand ich eine schöne Neuerung. Am Anfang ein bisschen nervig, weil man immer versucht hat, diese Items gerne auch zu benutzen. Also ich hätte gerne auch die Yoshi-Puppe mal auf irgendeinen Button gelegt, aber man konnte halt nichts damit machen. Im Inventar ist sie einfach nur als passiv.
Ja, das stimmt.
Oh, ich sehe gerade hier die Kette. Ja, ich habe... ja, ich die Honigwabe natürlich, wie könnte es anders sein, gibt man später im Zoodorf einem Bären, das ist der Bärenkoch.
Okay,
fair. Und der macht daraus irgendwas zu essen. Und der gibt einem dann zum Dank eine kleine Ananas. Und
ja, guck.
Mit der Ananas können wir auch erst deutlich später im Spiel, auf dem Berg finden wir nämlich einen hungrigen Typen, der sagt, er hat den ganzen Berg erklommen, er ist so hungrig, hätte er doch nur was zu essen. Und dann können wir diese Ananas diesem Typen geben und der gibt uns als Dankeschön dafür einen Hibiskus. Natürlich, den hat er dann in der Tasche.
Klar, klar.
Und den Hibiskus wiederum können wir wieder im Zoodorf abgeben an eine, ich weiß gar nicht mehr, was es für ein Tier war. Ich würde jetzt mal sagen, so eine Art Ziege. Also, da werde ich jetzt wahrscheinlich... gerantet für irgendein komisches Tier im Zoodorf, das nämlich Briefe schreibt, die deutlich weiblich ist, möchte unbedingt diesen Hibiskus haben dann von uns und möchte den sich in die Haare stecken, weil der ja so schön aussieht und würde uns dann einen Liebesbrief geben. Hier, ich sehe es gerade, Brief der Ziege. Habe ich gerade Ziege gesagt? Dann habe ich glaube schon, richtig geraten. Tatsache. Ja. Tatsächlich, dann ist es eine Ziege. Das heißt nämlich der Brief der Ziege, der danach kommt. Ja. Und der ist ganz witzig, denn dir wird der Brief in die Hand gedrückt und dann siehst du, was mit in dem Brief drin ist, nämlich ein Foto. Man könnte jetzt vermuten, es sei ein Foto von der Ziege, aber es ist ein Foto von Prinzessin Peach da drin.
Okay.
Ja, das ist, ja, warum auch immer.
Es ist schon alles recht random, ne?
Es ist sehr random. Ja, weil wir machen das jetzt schnell zu Ende. Den Brief geben wir dann irgendeiner, dem Dr. Wright, der nämlich auf den Brief wartet von dieser Ziege. Dann kriegen wir von dem den Besen. Den Besen geben wir einer alten Frau, die ihre Wohnung kehrt und braucht einen neuen Besen. Klassiker. Die hat dann dummerweise noch einen Angelhaken übrig. Den Angelhaken geben wir natürlich dem Fischer. Der kann dann wieder angeln. Das tut er dann auch. Und dann wird's auch wieder ganz witzig. Finden wir entweder in der Ursprungsversion, angelt er nämlich dann den Bikini einer Meerjungfrau. Und das war scheinbar, nicht jedem, das war vielleicht ein zu schlüpfrig dem einen oder anderen. Mhm. Und in der Switch und in der DX-Version ist es dann nämlich die Perlenkette, die er später von der Meerjungfrau angelt und eben nicht mehr das Bikini-Oberteil. Denn es ging, das habe ich auch mal in einem kleinen Video gesehen, darum, dass Link dann nämlich, wie war das denn? Er muss auf jeden Fall abtauchen zu der Meerjungfrau und kriegt dann irgendwie das Item und dann gab es irgendwie, dann war das was wohl irgendwie zu schlüpfrig, obwohl das natürlich.
Ja. Das ist wieder die Japaner, ne?
Ja, total albern.
Genau. Aber kurz was die Schlüpfrigkeit angeht, es ist doch, kriege ich das richtig zusammen? In Link's Awakening, wenn man das magische Pulver auf irgendeinen Gegner macht, fängt er an zu reden und sagt, aber nicht ohne Gummi.
Ja, das stimmt.
Ha!
Das ist dieses grüne, das einen ganz komischen Namen hat.
Ja, dieses Elektroding, ne?
Ja, dieses Elektroding, das man eigentlich nicht killen kann. Und das verändert dann auch die Form, wenn man es besprüht mit Pulver. Und dann kann man damit reden, auch ganz weird. Also was auch immer da passiert ist beim Programmieren. Also...
Ich glaube, da ist es, also das war, glaube ich, dass hier nicht ohne Gummi ist, in der Tat ein Gag von den deutschen Übersetzern. Weil das ist im Original, sagen die irgendwas ganz anderes.
Echt? Aber was ist denn das für ein komischer Gag?
Ja, also, die sagten sich, wer das findet, ne, oder so. Ich weiß es nicht, aber ich meine, dass es wirklich nur in der deutschen Version ist, das so schlüpfrig.
Ja.
Was dann jetzt auch wieder lustig ist, dann im Vergleich zu der Perlenkette und dem Bikini-Oberteil.
Ja, ne, das ist so albern.
Ja. Das ist so, ja, aber das sind so Sachen, das versteht man nicht so ganz. Kurzer Sidestep, die Dragon Ball hast du sicherlich auch gesehen, oder?
Ja.
Ja, also was sich Oolong am Ende beim ersten Mal wünscht.
Ja, ja, ja.
Ein Kopfwärmer mit Löcher für die Ohren.
Ja.
Es ist halt auch einfach legendär.
Ja, stimmt. Ja, und nur um es abzuschließen, die Nixe gibt uns dann eine Schuppe von sich als Dank und die können wir dann in so eine Statue einsetzen. Die Statue bewegt sich dann, diese Schuppe ist also eine Art Schlüssel und da finden wir eine Truhe und dort drin ist die magische Lupe. Also wir haben eine wirklich lange Quest, bis wir diese Lupe haben und die NPCs für diese Questreihe sind auch wirklich auf der ganzen Map verstreut. Es ist nicht so, dass man da mal eben hin kann, sondern das sind weite Wege, die man da gehen muss. Oder später auch mit Teleportern man zurücklegen muss auf jeden Fall.
Und die Lupe braucht man aber auch, um das Spiel zu beenden.
Genau, das ist halt das Problem. Die Lupe braucht
okay.
man. Denn nur mit der Lupe kann man in der Bücherei am Ende den Weg durch das Windfischei sehen. Denn der letzte Dungeon ist kein wirklicher Dungeon, sondern ein Raum, wie man ihn häufig aus Zelda kennt. Ein so wie die Lost Woods. Du kannst in alle vier Richtungen gehen und alles sieht danach okay. gleich aus. Du musst halt die richtige Reihe ablaufen sozusagen. Boah, also sagen wir, okay. oben, unten, links, rechts. Und das Fiese an dem Spiel ist, du kannst es nicht einfach merken, sondern das ist immer anders.
Wirklich?
Ja. Also du brauchst die magische Lupe, sonst kommst du nicht durchs Ziel.
Boah, okay, das ist also ich habe es ja jetzt noch nicht so groß gesagt, aber das sind so ein paar Punktabzüge, die ich irgendwie bei Link's Awakening für mich hatte. Und das gibt, glaube ich, bei mir einen kompletten Punktabzug.
Ja?
Dass du das Spiel nicht zu Ende machen kannst, ohne die, also die Fetch-Quests, die gehören jetzt irgendwie zu Zelda dazu,
ja.
aber sie sind halt immer schön optional. Also irgendwie, ich fände es cool, wenn man es irgendwie durchgeht, so gerade bei Ocarina of Time und dann am Ende das Big Orange Sword und so. Das ist schon cool und das gibt ein Gefühl für die ganze Welt. Hat für mich aber auch erst bei Ocarina of Time so richtig funktioniert und bei den Kleinen immer so ein bisschen weniger. Und ja. jetzt hier so random Dingen folgen, die dann aber wirklich notwendig sind, ohne dass das Spiel dir das sagt. Weil es sagt ja auch nicht, ja, du musst diese Fetch-Quest durchziehen, sondern das machst du halt stimmt. irgendwie nur, weil du Bock drauf hast. Und dann am Ende nur kannst du das Spiel nur beenden, wenn du das machst. Boah, also das finde ich schon, das ist schon hart.
Ja, die brauchst du. So ist es halt leider.
Wow, okay.
Ja. Dann brauchst du halt den Weg durchs Windfischei.
Wahnsinn.
Ich kann dir sagen, ich habe ja Speedruns gemacht von dem Game und
ja.
Ich bin sehr froh, dass es da eine Variante zumindest bei der Switch-Version gibt, um das zu umgehen. Denn da konntest du, das war ganz witzig, ganz klein, weil es passt sehr gut zu dem Thema, weil ein random Weg am Ende des letzten Dungeons, den du nur erzählt bekommst mit dieser Fetch-Quest, wäre natürlich für den Speedrun äußerst nervig.
Ja.
Und da gab es eine Variante, die Switch, du musstest sie wirklich ausmachen, also nicht Standby. Und dieser RNG wurde halt, war abhängig davon, wie lange die Switch an war, bis du das Spiel startest.
Also, okay.
Das war ganz witzig. Also du fährst die wirklich runter und es war bei mir so, dass ich in meinem Live-Split, ich weiß leider nicht mehr, wie lange es war, lass es mal 50 Sekunden sein. Und sobald dann das, machst die an und dann kommt halt das Switch Symbol, was auch immer, keine Ahnung, weiß gar nicht, wie es ist, die ja nie aus. und dann startet der Timer und dann läuft es runter und genau bei null musstest du es dann starten. Damit du den RNG immer gleich hast im letzten Dungeon. Wie das am Gameboy ist, weiß ich nicht. Da wird es auch Wege geben. Ich meine, da gibt es auch Speedruns, da wird auch alles manipuliert. Das Spiel ist ja sowieso kaputt ohne Ende. Also, aber auf der Switch war das so. Und du hattest halt schon auch ein Zeitfenster, also wir reden da nicht davon, dass man im richtigen Frame das drücken musste, aber sagen wir mal so in den richtigen beiden Sekunden zumindest,
oh ja, okay.
also so ein Zeitfenster. Und ganz spannend war, dass du, wenn du einen Speedrun gemacht hast, du eigentlich erst am Ende wusstest, ob das geklappt hat.
Boah, ja, ja.
Weil wenn du dann den Weg abläufst und plötzlich kommt wieder derselbe Screen, dann wusstest du, oh, RNG-Manipulation war Mist.
Und dann ist der ganze Run für den Arsch.
Genau. Es gab so, ja, es gibt im Wassertempel gibt es so kleine Plattformen, die du in der richtigen Reihenfolge ablaufen musst. Und auch die sind zufällig generiert, diese Abfolgen. Und da konntest du zumindest in der Mitte des Runs dir einen kleinen Hinweis holen und konntest so einen Mini-Umweg gehen. Also wir reden hier wirklich nur von zwei Feldern weiter links. Du konntest diese eine Platte drücken und wenn das dann die erste war, war die Chance sehr hoch, dass die RNG-Manipulation funktioniert hat. Weil wenn das dann schon nicht geklappt hat, dann konntest du eigentlich den Run beenden, weil du wusstest, du kennst den Weg durchs Windspischei am Ende nicht.
Also auf der einen Seite finde ich es irgendwie cool. Das ist schon irgendwie lustig, das ist so ein eigenes Gimmick, dass man das irgendwie macht. Auf der anderen Seite ist das schon, also das würde mir schon keinen Spaß machen, das zu runnen.
Ja, ich fand das spannend, um ehrlich zu sein, mit diesem
Starten. Ja, es ist auch also spannend und so, also zum Zuschauen glaube ich voll, aber wenn ich mir überlege, ja gut,
easy
also
Restart Zeit war da mal nicht drin.
Ne, und so, aber
Easy Restart war da nicht drin.
Ja, wie lang ist so ein Run?
Boah, was, ich war sehr aktiv, als das rauskam. Ich hatte auch eine super Zeit, aber ich kann es dir gerade nicht mehr sagen. 1,50 oder so?
Boah, ja, gut. Das ist schon aber ein Investment.
Ja, ist auf jeden Fall ein Investment.
Wenn du dann nach einer Stunde auf zwei merkst, ja gut, war Quatsch.
Ach, ja, vor allem war es bei mir so dumm, weil meine Switch doch sehr weit weg war von meinem Streaming-Setup und ich musste dafür aufstehen. Du musst sie halt wirklich ausmachen.
Ja,
und du kannst halt nicht einfach über den Controller hier Standby machen, sondern du musstest halt wirklich dann diesen Ausknopf drücken. Das war schon immer ein bisschen dull. Ja, aber es war jetzt auch, ich habe das zumindest nicht in der ersten Minute irgendwie gerestartet. Dafür ist es am Anfang ja auch sehr simpel. Also es passiert sehr selten, dass du im ersten Dungeon restartest. Also das geht fast gar nicht und auch auf dem Weg dahin. Das heißt, wenn du nach 10 Minuten restartest, okay, dann kannst du auch einmal aufstehen. Aber
bisschen Bewegung in den Alltag
bringt. Genau, das ist nicht wie bei Mario, dass du einfach nach 5 Sekunden Restart drückst.
Ja, das stimmt. Ja, wobei, wenn du dafür aufstehen müsstest, ist die Frage, wie viele Runs dann länger dauern würden.
Ja, das stimmt. Ja, so war das. Also die Speedruns haben mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber ja, die Fetch-Quest, ich mag's, aber ich kann es verstehen, vielleicht liegt's bei mir daran, dass ich weiß, wie easy man das alles nebenbei mitnehmen kann, weil man weiß, was wohin kommt und es ist dann eher nur so, ja, das machst du nebenbei ganz cool mit. Aber ja, wenn man es nicht auf dem Schirm hat, weil die Logik irgendwie dahinter fehlt, meiner Meinung nach, ist es vielleicht auch ein bisschen ein kleiner Bremser an der einen oder anderen Stelle.
Also ohne es böse zu meinen, ist das, glaube ich, ein bisschen Nostalgie, der da drin ist. Hätte ich das vor damals, als es rauskam, wo du Spiele noch so durchgespielt hast, dass du jeden Winkel erkundest und es dreimal durchspielst und dann es auswendig kennst. Damals war das nicht schlimm. Aber heutzutage sich dann da jetzt ransetzen, da ist man dann mittlerweile irgendwie dann doch, ich weiß nicht, ob man anderes gewohnt ist oder.
Ja.
Ja, es macht es mir ein bisschen schwieriger, das Ganze zu mögen.
Ja, verstehe ich schon. Was ich auch noch besonders finde an dem Game oder was auch wirklich besonders ist, ich weiß nicht, ob es das gab es bei Twilight Princess nochmal so ein bisschen in dem Stile, dass du, wenn du Gegner killst, es immer die Möglichkeit gab, dass die dir Items droppen, die jetzt nicht einfach nur Rupees oder Herzen sind, sondern sogenannte einen Teil der Macht oder eine Schutzeichel droppen. Das waren dann immer so temporäre Buffs, die du aufsammeln konntest. Du bist dadurch schneller gelaufen, das teilweise auch in Speedruns ausgenutzt werden konnte, weil du dann auch ein bisschen weiter springst und so. Also auch super weird. Und die Schutzeichel hat dir ein bisschen mehr Defense gegeben.
Ah ja.
Ganz cool. Und der Effekt bei dem Teil der Macht war auch so, dass wenn du einen Gegner geschlagen hast, er immer bis zum Bildschirmrand geflogen ist. Und das war halt sehr mächtig. Und das war auch RNG, also Fake RNG natürlich. Es war nämlich abhängig von der Gegneranzahl, die du gekillt hast. Und das war in Speedruns interessant und auch ein bisschen nervig. Zählen, ne? Genau, du musstest mitzählen und wusstest, beim ersten Boss möchtest du am besten jetzt Teil der Macht haben, weil du dann einfach 10 Sekunden schneller bist und wusstest irgendwie, bei Gegner 26 kommt das Ding und musstest dann vorher genau richtig viele Gegner killen und so weiter.
Das finde ich cool. Also das so Sachen, die man den ganzen Run irgendwie im Blick behalten muss, um dann entsprechend zu routen und so weiter, das mitzuzählen, das finde ich schon cool.
Ich fand das auch gut, weil das führt natürlich auch dazu, dass du mal Gegner killst. Ich meine, ja. Das machst du ja eigentlich nicht bei Zelda, es sei denn, du musst es machen, weil du sonst nicht aus dem Raum rauskommst oder so, aber du killst ja eigentlich nichts. Und da musstest du so.
Ausweichen ist in der Regel schneller.
Genau. Das fand ich auch cool. Beim Speedrun fand ich das auch auf jeden Fall witzig. Genau. So ist es. Und man sammelt, wie wir schon gesagt haben, Instrumente, denn es geht darum, natürlich den Windfisch am Ende zu wecken. Wir sind auf der Insel Kokolint und wenn wir die Map so ein bisschen aufgedeckt haben, wir sehen am Anfang, wenn man die Map öffnet, einfach nur einen großen schwarzen Screen und für jeden Screen, den wir in echt ablaufen, deckt sich das dann auch auf der Map auf. Also es ist auch nicht so, dass es so ein paar Areale gibt, sondern wirklich jeder Screen deckt ein bisschen mehr von der Map auf. Und Ja, dann sieht man auch, wenn man zumindest mal in der Nähe vom Gebirge war, sieht man dann irgendwann das große Windfischei. Und darum dreht sich dann alles. Die Story, haben wir schon gesagt, ist wirklich ein bisschen anders als bei den meisten anderen Spielen. Und den Windfisch finde ich auch, muss ich sagen, das Design von diesem Ding, das finde ich so unglaublich schäbig. Ich erkenne da weder einen Fisch noch irgendwas mit Wind. Also das sieht einfach aus wie ein großer Wal mit ganz vielen komischen Farben. Und ich finde das Windfisch-Design wirklich unterirdisch.
Ich weiß auch gar nicht, warum der Windfisch heißt. Also ich meine, hat der irgendwie auch gar keinen Zusammenhang zum Rest?
Nein.
Der ist halt so ein Fisch, der aus einem Ei schlüpft. Also ich glaube, da haben sie einfach nur gesagt, okay, es muss weird sein.
Total. Der spielt, du siehst ihn ja eigentlich auch nie, nur am Ende des Games in den Credits.
Ja.
Und der hat auch, irgendwie spielt er keine Rolle. Also natürlich von der Story her geht es darum, du musst den Windfisch wecken, um von Kokolin zu entkommen wieder. Aber während des Games hast du das gar nicht so richtig auf dem Schirm. Du holst deine Instrumente und denkst, ja, die muss ich alle sammeln. Und am Ende kann ich dann am Windfischei die Instrumente spielen, um dann in den letzten kleinen Mini-Dungeon zu kommen.
Ja, das finde ich irgendwie auf zwei verschiedene Varianten wieder eigen irgendwie. Also auf der einen Seite finde ich es irgendwie komisch, dass man Instrumente sammelt, weil es halt so irgendwie random ist. Was jetzt aber auch kein großer Beinbruch ist. Aber ich finde es spannend, dass da wurde für mich irgendwie gefühlt das erste Mal so dieses Musikthema in Zelda eingeführt.
Ja.
Klar, du hattest schon vorher die Ocarina und so, aber da so verschiedene Instrumente und gemeinsam musizieren, was dann immer mal mehr oder weniger in den späteren Zeldas auch vorkam. Ich meine, die Ocarina wurde dann in Ocarina of Time dann natürlich nochmal wichtiger.
Ja.
Auch in Majora's Mask gab es dann ja aber auch die verschiedenen Instrumente mit den Masken und so weiter.
Ja, das stimmt.
Deswegen, also das hat da für mich so ein bisschen den Anfang gemacht, was immer so als kleines Nebenthema gerne mitläuft in gewissen Zeldas. Und das andere, das wusste ich damals schon irgendwie hat mich da in Anführungszeichen gespoilert, aber dass am Ende halt wirklich rauskommt, dass das alles nur der Traum von dem Windfisch ist,
ja,
das fand ich abgefahren, fand ich aber irgendwie auch cool. Also das ist so was ganz Eigenes, das hatte ich irgendwie nicht erwartet, weil gerade A Link to the Past ist ja so klassisch, rette die Prinzessin und der böse Zauberer muss besiegt werden und am Ende sind alle happy. Und da so, hey, du bist in einem Traum, aber am Ende träumst du selber, aber du bist schon irgendwie eine echte Person in dem Traum von einem Windfisch, aber alles andere drumherum ist nur eine Einbildung.
Ja.
Weird, ja. Aber gut weird.
Finde ich auch. Das hat aber dann auch mit sich gebracht, dass das auch ganz schön makaber ist, weil du ja im Endeffekt derjenige bist, der dann der das Dorf verschwinden lässt, der alles danach, was er da so kennengelernt hat auf seinem Abenteuer, einfach ja verschwinden lässt, dadurch, dass es ja dann der Windfisch aufweckt. Das ist auch irgendwie düster. Vielleicht nicht so im ersten Blick, aber auf den zweiten Blick, finde ich, ist das auch schon ganz schön, ja, ungewöhnlich düster.
Ja, yeah, genau. Das ist, also das mag ich. Also zum einen ist das ja auch so ein bisschen das Thema bei Majora's Mask, ist ja so ein bisschen ähnlich, so mit Weltuntergang.
Ja.
Also ich mag das Thema. Und es gibt ja auch noch ein paar andere Spiele, ich will jetzt nicht zu viel spoilen aus anderen Spielen, aber ein großes Spiel, was ich sehr gerne gespielt habe und so weiter, stellt sich ja auch am Ende raus, dass es irgendwie nur zum Teil ein Traum war und so weiter. Also ich finde das immer, das ist schon auf der einen Seite ein easy Twist am Ende, aber auf der anderen Seite auch ein sehr effektiver Twist, wenn er richtig eingesetzt wurde.
Ja, stimmt.
Und da ist, bei Zelda hatte ich das nicht erwartet, dass da so eine Story-Nummer drin ist irgendwie. Das war ich nicht gewohnt.
Ja, das stimmt. Du kannst dazu auch ein kleiner Fun-Fact, wenn du, ich weiß gar nicht mehr, woran das gebunden war. Ich glaube, wenn du wirklich 100% hattest, ich weiß nicht mehr, ob du alle Herzteile brauchtest oder sonst was, dann hattest du so ein kleines True-Ending und du hast dann Marin am Ende in der echten Welt. Oder sie sagt, das fand ich irgendwie so schön, jetzt fällt es mir wieder ein, sie sagt, glaube ich, immer, dass sie in ihrem nächsten Leben oder sie wäre so gerne auch mal ein Vogel oder würde gerne fliegen. Oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, was sie sagt, weil es gibt eine sehr ikonische Szene, da sitzt du mit Marin am Strand und es gibt so ein kleines Gespräch, was man sich so wünscht und da wird dann so ein bisschen die Story auch näher gebracht und da erzählt sie so, dann guckt man sich nämlich gemeinsam die Möwen an und da sagt sie, dass sie auch so gerne mal irgendwie eine Möwe wäre oder fliegen würde und wenn man wirklich alles gesammelt hat, gibt es im Abspann, wenn man Link dann wieder im Wasser sieht, auf den Brettern, wo er ja gestrandet ist und dann aufwacht sozusagen aus seinem bösen Traum, dann sieht man, wenn man alles gesammelt hat, dann im Himmel so eine Möwe fliegen, die einmal aufblitzt. Und das ist dann Marin, so als kleine Belohnung für 100%. Was ich irgendwie ganz schön finde, weil das dann auch in der echten Welt sie da ist und es so ein bisschen das Happy End ist. Zumindest als Vogel ist sie irgendwie da und nicht einfach diese ganze Welt aufgefressen wurde, weil er den Windfisch geweckt hat und er da weg wollte.
Ja.
Ja. Also es gibt so eine Art kleines Happy End auch. Das finde ich ganz cool. Schön.
Ja. Das ist ein schöner Fun Fact.
Ja. Ja, voll gut. Und die Instrumente, ich finde es auch, du hast das gesagt, ich finde auch das Thema Instrumente und Musik, das ist ja mittlerweile bei Zelda nicht mehr wegzudenken. Das ist ja voll geil und wir lieben natürlich alles. Also wenn ich bei Ocarina of Time die ganzen Songs, das ist ja Hammer.
Ja.
Und die Songs in Link's Awakening, die finde ich halt auch ultra cool. Und da ging es ja schon los, dass man nicht nur eine Ocarina hat, so wie bei Link to the Past, sondern wir haben ja drei verschiedene Songs auch für die Ocarina in dem Spiel, die unterschiedliche Sachen machen. Und das ist ja im Prinzip der Vorreiter so ein bisschen von dieser ganzen Songgeschichte von Ocarina of Time, muss man sagen.
Ja, doch, stimmt schon. Ne?
Wir haben diese drei Songs, die wir auf unterschiedliche Art und Weisen bekommen. Die haben auch so witzige Namen. Wir haben auf jeden Fall den Mambo Jumbo, glaube ich. Dann haben wir den Krötenrap. Und wir haben noch im Marins, weiß ich nicht, wie es heißt, Marins Song. Und ja, die haben unterschiedliche Skills, die leider aber sehr wenig im Spiel gebraucht werden. Also es gibt den Kröten-Rap von übrigens wieder dem nächsten Gastauftritt von Ward, dem Endboss von Mario 2.
Stimmt,
der ja. In so einer Grotte sitzt mit seinen Kröten und der bringt uns dann den Kröten-Rap bei, der auch sehr ikonisch und cool ist, der Sound. Und mit dem können wir Tiere zum Leben erwecken oder Totes zum Leben erwecken. Und klingt, als sei das super flexibel einsetzbar und geil, aber es gibt halt einfach nur eine Stelle im Spiel, wo wir es einsetzen können. Nämlich in dem Dorf können wir dann unter dem Wetterhahn sozusagen die Überreste des Gockels wieder heraufbeschwören und dann haben wir für eine kurze Zeit einen Hahn als Begleiter bei uns, mit dem wir über größere Löcher kommen.
Ah ja. Ja. Nach dem habe ich auch lange gesucht.
Ja, das kann ich mir auch wieder vorstellen. Der ist auch wieder fies versteckt. Ja. Ja, du hast schon recht. Schon viele, viele Stellen, wo man mal hängen kann.
Ja, ne, irgendwie schon. Also so ganz gepolished ist es nicht. Das gibt dem aber noch so ein bisschen mehr den weirden Charakter, den es natürlich auch irgendwie liebenswerter macht.
Ja. Genau, dann gibt's noch den Mambo Jumbo, der ist so eine Art Fast Travel, aber sehr runtergebrochen, denn der bringt uns immer nur zu einer Position, die aber ziemlich zentral auf der Map ist, also eigentlich ganz gut zu nutzen. Wir kommen damit immer nur zu einer Position und da ist auch in der Nähe ein Teleporter, von dem es viele gibt auf der Map. Ich glaube bestimmt 7 oder 8 Stück und wenn wir da reinspringen in diese Löcher, kommen wir in einem nächsten Loch wieder raus. Und so können wir dann im Prinzip im Uhrzeigersinn über diese Teleporter über unsere Map fast traveln, sage ich mal.
Okay, das haben sie dann bei der Switch-Version noch ein bisschen.
Ja, da ist es auch viel einfacher gemacht. Ja. Ich meine, die Teleporter gibt es da auch, in die man reinspringt. Aber ich weiß gar nicht mehr, könnte man da nicht sogar aussuchen, wo man rauskommt?
Ich meine, du kannst auch direkt mit dem Song fast traveln zu den Dingern.
Ja. Genau. Das ist ja auf dem Gameboy eigentlich nur so ein ganz kleines Quality of Life Ding meiner Meinung nach. Und der Song von Marin, der hilft dir eigentlich auch nur an einer Stelle, nämlich wenn du das Walross auf dem Weg zur Wüste aufwecken musst, weil es den Weg versperrt. Und ich finde, da hätte ich mir gerne noch gewünscht, dass man noch ein bisschen mehr mit den Songs macht, weil die sind echt nix wert.
Ja.
Sind natürlich, du brauchst sie, um weiterzukommen mit der Story, also zumindest den Kröten-Rap und Marins Song. Aber ist ein bisschen unterrepräsentiert. Wobei ich es ganz witzig finde, dass wenn du die Ocarina benutzt und du keinen von diesen Songs gelernt hast, dann kommen auch nur ganz weirde, schräge Töne raus. Dann gibt es dann so ein Also er weiß halt überhaupt nicht, was er spielen soll. Das finde ich eigentlich auch ganz charmant.
Kleines Easter Egg.
Genau. Ja. Ja, dass diese Songs hätte man bestimmt ein bisschen mehr mitmachen können, aber hätte man ja mit vielen Dingen in diesem Spiel auf alle Fälle. Dürfen nicht vergessen, dass es Gameboy ist und wahrscheinlich deswegen da auch irgendwie limitiert war.
Und es ist 93 gewesen, also damals hat man da waren noch vieles in den Kinderschuhen und was sich dann irgendwie durchsetzen würde und so, da hat man auch Dinge ausprobiert, die auch nicht funktioniert haben, wo man sagt, so Gott sei Dank ist es weg.
Ja.
Insofern. Ja, verständlich alles.
Ansonsten werden wir mal kurz über die Items sprechen, was relativ zügig gehen kann, denn sehr innovativ waren die Items nicht in dem Spiel. Das Innovativste ist auf jeden Fall die Greifenfeder, mit der wir hüpfen können. Haben wir sonst die absoluten Basics aus einem Zelda-Spiel, muss man sagen. Wir haben den Hookshot, wir haben Bomben, wir haben Bogen, Bumerang, Boots, das Kraftarmband und dann hört schon auf. Wir haben Flippers, ein Schwert, ein Schild, also und den magischen Stab, der zu sagen, sozusagen ein Fire Rod ist, der aber unendlich Munition hat und wir keine Magic dafür brauchen.
Ah, okay.
Ja, und das, ja, Powder, das ist, ne? Das letzte Item im Spiel und ist auch sehr mächtig. Das macht also wirklich jeden Gegner super easy hinüber.
Ja, gut.
Ja, ja, aber gut, nichts
so basic, Besonderes, aber, sag ich mal. Das brauchst du auch, ne? Ich meine, es gibt die Klassiker, sind nicht ohne Grund Klassiker.
Genau. Den Bomb Arrow, ich weiß gar nicht, den gibt's den später nochmal in einem Zelda-Spiel? Das finde ich auch sehr cool, dass du auf beiden Slots halt Bombe und Bogen equippen kannst. Und wenn du beides schießt, dann schießt du eine Bombe an einem Pfeil. Glaube ich, habe ich auch so nicht mehr gesehen in einem
Zelda-Spiel. Ich überlege halt, also natürlich bei Tears of the Kingdom.
Ach gut, ja, da ja. Ja, 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 das stimmt.
Nur was vorher nochmal, also gefühlt gab es die zwischendurch nochmal. Aber ich glaube nicht so als versteckt, sondern wirklich als dediziertes Item.
Ja, ja. Ja, das war so, itemtechnisch war es das. Also wir haben natürlich ein Schwert, das man upgraden kann, aber das ist auch nicht das Master-Schwert. Ich sehe hier auch gerade in dem Wiki, dass es tatsächlich das Kukulin-Schwert heißt.
Natürlich.
Also, ja, es ist alles in diesem Spiel ein bisschen anders.
Aber ist halt nicht Hyrule, ne?
Es ist halt nicht Hyrule, das stimmt. Klar, dann hatten wir später noch in der DX-Version kam dann noch die rote und blaue Rüstung dazu, die natürlich auf dem Gameboy schwer darzustellen gewesen wäre, mit den Farben. Aber bei der DX-Version, als dann die paar Farben dazugekommen sind, hat man natürlich gesagt, oh, lass uns noch andere Armor machen. Aber die gab es in der ursprünglichen Version überhaupt gar nicht. Dafür hatte man dann wahrscheinlich, war das die Idee, dieses Teil der Macht und die Schutzeiche, die ab und zu random droppen, die haben ja eigentlich dann so ein bisschen die Rüstungen simuliert, sag ich mal, für eine kurze Zeit.
Entweder ja, bloß halt nicht kontrollierbar. Ne?
Aber genau, ja. Unkontrollierbar leider, ja. Ja, so ist es. Also ich bin sehr, sehr großer Fan. Ich mochte auch die Idee, dass man die Dungeons aufschließen muss. Das finde ich auch geil, weil die Icons von den Schlüsseln, die finde ich auch so ikonisch. Und ich finde, wenn ich das jetzt hier auch in der Item-Tabelle, die ich vor mir habe, sehe, die sehen so cool aus und die verbinde ich so krass mit meiner Kindheit. Da ist halt sehr viel Nostalgiebrille bei mir dabei, auf alle Fälle. Aber dass man die Dungeons aufschließen muss, finde ich auch irgendwie ein schönes Ding. Und manchmal ist es schwer, an die Stelle zu kommen, wo das Schlüsselloch ist. Und wenn du es dann aufgeschlossen hast, reicht es noch nicht, weil du musst auch erst noch finden, wie du den Eingang betrittst. Und das fand ich alles irgendwie ganz cool.
Das ist auch irgendwie ein cooles Prinzip, glaube ich. Also da, wenn du mich fragen würdest, ein neues Zelda kommt raus und dann jeder Dungeon ist verschlossen und man muss erst den Schlüssel irgendwo auf der Oberwelt finden, dass man dann auch so ein bisschen Oberwelt-Quests mit einbezieht und jeder ist in der Nähe zu finden und so weiter. Das ist mir gefühlt lieber als irgendwie langes Herumgerede und von A nach B, bis dann irgendwer dann sich erbarmt und dir die Tür aufmacht, dass du endlich in Dungeon reinkommst, was wir auch schon in Zeldas hatten. Also das Prinzip mit Schlüssel finden, um dir selber den Dungeon aufzuschließen, mag ich auch.
Das finde ich auch gut. Und die sehen natürlich dann auch immer passend zum Dungeon-Thema aus, die Schlüssel.
Ja.
Das finde ich schön. Wenn man das mit Link to the Past vergleicht, du konntest ja in wirklich viele Dungeons einfach mal so reingehen. Ne? Also wir haben halt zum Beispiel das Buch natürlich, was eigentlich so ein Schlüssel ist für ein Desert Palace. Aber, oder die Embleme oder die Medallions haben natürlich ein bisschen was von dem Schlüssel, auch in Turtle Rock oder Maya. Aber stimmt. In viele Dungeons kannst du einfach so reingehen. Das ist ja auch irgendwie weird, als wäre der so, würde er aufstehen. Und also, ist ja irgendwie komisch.
Hey, also der Eastern Palace, ja, der steht auf. In den Desert Palace kommst du nur mit dem Buch rein.
Ja.
Der Tower of Hera ist natürlich, steht theoretisch offen, aber da brauchst du halt den Spiegel.
Ja, ja, gut, wenn du es so sagst, schon, um die zu erreichen, klar, dann.
Na, dann der Swarm Palace. Fand ich mega, dass man da irgendwie der steht theoretisch auf, aber ist halt kein Wasser da.
Ja, ja. Also
da musste man ja erst irgendwie das Wasser hinkriegen, da habe ich lange gerätselt.
Ja.
Den Palace of Darkness ist abgeschlossen, brauchst du den Affen.
Ja.
Thieves Town hat halt die Tür zu, aber die kannst du einfach aufziehen. Turtle Rock brauchst du das Medaillon.
Ja, gut, also einfach auf stimmt so nicht, das stimmt, ja. Das einfach auf sind sie so nicht. Es gibt halt immer so kleine Mini-Rätselchen vielleicht für die meisten.
Ja, ich fand bei Link to the Past ist es immer mehr so, du brauchst halt das eine Item, damit es klappt. Und da, das muss halt einmal gefunden haben, weil dadurch wird die Reihenfolge ja vorgegeben. Aber du, Link to the Past machen wir nochmal ein andermal. Da brauchen wir nochmal mehr, da
als das, was wir jetzt hier noch
Zeit haben. Ja, mindestens.
Ja, ja, nichtsdestotrotz finde ich diese Schlüssel, du sagst es, wenn nochmal ein neues Zelda kommt, ich würde es begrüßen, auf alle Fälle.
Ja.
Wenn es sowas gibt. Ja, in den Dungeons gab es noch so kleine, da gab es was Neues, da gab es diese Steintafeln, die immer, wo immer ein Stück fehlt. Und du kannst natürlich zwischen neben den ganzen klassischen Dungeon-Items wie Small Key, Big Key, der immer die große Tür zum Boss öffnet, Kompass und Map, konntest du noch so Steinfragmente finden. Und die konntest du in die Steintafeln einsetzen. Und da gab es dann Rätselhinweise, die du zum Lösen für den Dungeon brauchtest. Und die waren auch sehr hilfreich manchmal, weil da gab es schon wirklich auch knifflige Rätsel in den Dungeons. Du hast es ja vorhin gesagt, diese Adlerfestung, die sehr viele Leute in den Wahnsinn getrieben haben, ist wirklich für ein Gameboy-Spiel extrem komplex. Also mit den verschiedenen Etagen, und du musst die Säulen zum Einstürzen bringen, und dann kommen die Etagen runter und eieieiei. Also das ist so ein bisschen der Water Dungeon, der Wassertempel von dem Spiel. Obwohl es da auch, wenn du weißt, wie es geht, ist er halt ruckzuck durch, aber weißt du natürlich nicht, wenn du das erste Mal durchspielt.
Ja, weißt du nicht. Also ich hatte da jetzt keine großen Probleme, aber ja, da den Überblick zu bewahren und so weiter, das ist schon...
Wobei ich das technisch schon auch ganz beeindruckend finde, weil die Kugel blieb tatsächlich immer da liegen, wo du so hingeworfen hast. Auch wenn du ein Save and Quit machst oder du halt verschiedene Etagen runtergehst, die Position von der Kugel war gespeichert offensichtlich im Spiel. Das fand ich schon nicht schlecht.
Das stimmt, das war schon ein bisschen einzigartig. Wobei es dann auch ein bisschen nervig sein konnte dadurch.
Ja klar, hast du sie einmal blöd geworfen, würdest du sie gerne resetten. Aber
ja, dann muss alles rüberlaufen wieder. Ja.
Ja, dann gab es noch auf der Overworld diese Zaubermuscheln, die du sammeln konntest. Das war auch einfach ein Collectible. Die waren mal verbuddelt, mal unter Büschen, oder ja, die hast du eigentlich relativ easy zumindest ein paar gefunden. Und immer bei einer bestimmten Anzahl konntest du ins Muschelhaus gehen. Und wenn du die da abgegeben hast, hast du Upgrades bekommen. Und als größte Belohnung gab es dann später das Schwert-Upgrade, damit du mehr Damage gemacht hast.
Ah ja.
Aber
die waren aber fest versteckt, ne? Das war jetzt nicht irgendwie.
Die waren immer an derselben Stelle, genau.
Ja, ja.
Du konntest, ja, so ganz überall konntest du die überfinden. Ich glaube, heute ist es anders. Wenn du heute ein Zelda-Spiel spielst, dann hast du so 150 von diesen Steinen kannst du finden im Spiel. Ich glaube, Zaubermuscheln gab es 25 oder so.
Ja, okay.
Ja, wenn du die dann alle hattest, hast du dann das Schwert-Upgrade und dann warst du der Killer im Spiel.
Hat sich wenigstens gelohnt.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, vorher weiß ich gar nicht, ob es auch irgendwelche Upgrades gegeben hat. Könnte sein, dass das so für Capacity ist, also dass du mehr Bomben tragen kannst oder so. Das kann das gewesen sein.
Ja.
Weil es gibt nicht die klassische große Fee oder so, die sowas macht. Ja. Ja, sehr schön. Also du hast das Gameboy-Spiel, hast du es denn jemals ganz gespielt? Nur das Remake dann?
Noch, das Remake habe ich auch noch nicht durchgespielt.
Ach,
also habe ich recht weit gespielt, dann habe ich es irgendwann weggelegt, weil ich irgendwo nicht weiterkam. Dann habe ich es mir jetzt für den Podcast echt nochmal geschnappt.
Ja.
Nochmal so, Gott, stimmt, da war ich. Habe dann in der Tat einmal kurz gegoogelt, weil ich keinen Plan hatte, wo ich bin und dass die Telefonzelle mir nicht weitergeholfen hat. Mit kurzem Googeln kam ich dann irgendwie dann doch weiter, aber ich habe es in der Tat noch nicht durchgespielt. Und wenn ich jetzt noch höre, ich muss die Fetch-Quest noch fertig machen, um überhaupt eine Chance zu haben.
Du kannst auch einfach im richtigen Moment deine Switch einschalten.
Ja, weiß ich noch nicht, wann ich das mache.
Ja gut. Na, den Stock musst du mindestens haben. Da muss er ja nur noch 18 den Sachen tauschen. Ja. Ja, also ich finde auch ein sehr schönes Spiel. Ich habe auch einen Randomizer davon gespielt, von der Gameboy-Version, der echt gut funktioniert. Also ist wirklich ein guter Randomizer. Hm. Ich würde jetzt mal behaupten, auch im Vergleich zu einem, es gibt ja noch andere von Wind Waker oder was habe ich noch gesehen? Twilight Princess. Ich fand den schon sehr ausgereift, muss ich sagen.
Der ist auf jeden Fall schon gut auf Platz 3 wahrscheinlich zurzeit.
Würde ich auch sagen. Den kann ich auch jedem ans Herz legen, auch Einsteigern. Der hat einen sehr guten Map-Tracker. Der trackt nämlich, und das ist schon sehr hilfreich, auch in Dungeons in Echtzeit deine Position. Also nicht nur, wenn du den Screen wechselst, sondern jede kleine Mini-Pixel, den du bewegst, der bewegst du dich auch auf der Map mit einem Icon. Also du siehst, das ist sehr einsteigerfreundlich.
Ja, gut. Guter Tracker ist halt echt wichtig.
Ja, der ist insane bei dem Spiel. Also da kann echt Link to the Past einpacken, was den Tracker angeht. Der Tracker ist krass. Und der macht natürlich auch Spaß. Ne? Wenn du so gute Software dazu hast, ist das schon geil. Ja, kann ich nur sehr ans Herz legen. Aber ich würde trotzdem jedem, der das Spiel einfach erleben will durch seine Story erleben will, natürlich die Switch-Version empfehlen. Das ist ja natürlich das modernere Spielerlebnis, das bessere Spielerlebnis. Nostalgie fällt da natürlich weg. Aber ich habe es ja gesagt, ein Kraftarmband, du kannst nur greifen, wenn du die Sachen ausrüstest, du kannst nur rennen. Das wird ja später noch am allerschlimmsten,
ja,
dass du die Boots ausrüsten musst. Und wenn du dann nicht in deiner anderen Hand das Schwert hältst, dann kannst du auch nicht mit dem Schwert dashen. Also das ist wirklich ein Krampf, das Menü. Und deswegen würde ich natürlich da jetzt sehr die Switch-Version empfehlen.
Ja, da sind die Quality of Life-Änderungen schon essentiell. Ja,
natürlich. Zeitgemäß, sagen wir es mal so. Und angepasst an die mehr Buttons, die zur Verfügung stehen.
Ja. Ja.
Ja.
Und man hat jetzt einen Stick, das heißt, man kann in 8 Richtungen laufen, nicht nur in 4.
Ja, in 8 konnte man aber da auch schon laufen. Also ja, man kann auch diagonal laufen auf dem Gameboy.
Hm. Mhm. Aber wahrscheinlich kann man jetzt
das auch diagonal laufen. Das war auf dem NES nicht so, aber bei Super Nintendo ja auch schon. Na, dashen nicht.
Ja, genau, ich glaube, das war mehr das Ding. Du kannst die Items jetzt halt in 8 Richtungen einsetzen. Es ist nicht stufenlos.
Ach so, ja.
Sondern
ja,
du kannst halt auch den Hookshot irgendwie schräg machen und sowas.
Genau, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, und das Dashen ist auch sehr angenehm. Ich glaube auch beim Remake nochmal angenehmer, weil du ja gar nicht so wie bei Link to the Past stehen bleibst, sondern du machst so Trippelschritte und dann rennst du los und kannst dich beim Rennen auch noch so ein bisschen bewegen.
Stimmt,
also die Dashes bei Link's Awakening sind wirklich geil. Du kannst durchgehend eigentlich die A-Taste halten. Du hast halt am Anfang immer so ein bisschen trippeln, aber dann düst du halt los und kannst immer noch ein bisschen ausweichen. Das geht auf dem Gameboy auch schon sehr gut. Ja, also du wirst sehr es wahrscheinlich gut nicht auf dem Gameboy spielen. Ne? Du hast es jetzt gehört, ja, und denkst, uff.
Also, ja, ich habe es jetzt auf der Switch fast durch.
Ja.
Bevor ich es auf dem Gameboy anmache, da muss schon einiges noch passieren. Da muss irgendwie so ein Marathon anstehen oder so, keine Ahnung.
Ja, verstehe ich. Was hast du denn zu der Optik von dem Switch-Spiel gesagt? War das was dich angesprochen hast? Da scheiden sich ja auch die Geister.
Das stimmt, aber gestört hat es mich nie.
Mhm.
Ich fand das immer eine Designentscheidung, die man treffen kann. Das ist ja auch so irgendwie, Wind Waker hat ja damals auch irgendwie die Geister geschieden, hat mich auch nie gestört und da passt es ja wunderbar. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mega Fan davon wäre, aber es passt zu dem Spiel. Und für mich passt es dann jetzt auch, weil Echoes of Wisdom haben sie ja dieselben Engine genommen.
Ja.
Passt da auch sehr gut, weil das mit zum Spiel passt und auch gerade bei Link's Awakening zu diesem Thema und diesem Inselding und so weiter. Ich weiß nicht, das hat, ich fand's passend. Ich fand's gut.
Ich auch. Ich war auch Fan. Im ersten Moment, als man es das erste Mal gesehen hat, hat man gedacht, hä? Was ist jetzt mit meinem Zelda passiert? Aber ich war da nie irgendwie Hater oder hab gesagt am Anfang, boah, scheiße. Ich mochte das auch. Ich finde, das hat so ein bisschen was von Puppentheater und das passt halt, wie du sagst, zu dieser Traumwelt und so. Das hat was von Augsburger Puppenkiste irgendwie.
Es ist ja auch irgendwie das Handheld-Zelda, ne? Es ist halt eins von den kleineren, die ein bisschen unter dem Radar liefen. Das ist halt jetzt kein, es wird dem auch irgendwie nicht gerecht, wenn man jetzt sagen würde, es ist kein Haupt-Zelda, weil es irgendwie klar, die Hauptreihe ist schon. Mhm. Aber trotzdem hast du ja irgendwie sowas wie Minish Cap und Four Swords und keine Ahnung. Das sind ja immer die Handheld-Zeldas, die gefühlt doch immer so ein bisschen kleiner sind und so ein bisschen poppiger, ein bisschen snackiger als jetzt so die großen Twilight Princess oder sowas.
Ja.
Und dadurch ist dann der Look dann auch wieder passend. Also deswegen finde ich es okay. Deswegen läuft es für mich auch so mittlerweile parallel. So ein bisschen wie die 2D-Marios und die 3D-Marios so ein bisschen parallel laufen. Läuft halt für mich halt auch so ein Link's Awakening Remake und Echoes of Wisdom parallel zu einem Tears of the Kingdom und Breath of the Wild.
Ja. Ja, es passt schon. Ja.
Ja, ja, ja.
So ist das. Ein schönes so Spiel. Ein schönes Spielchen. Aber ja, es ist ein Zelda-Spiel. Nenn mir eins, das jetzt nicht so geil ist, außer die alten CDI-Philips-Dinger.
Na gut, da wollte ich gerade ansetzen. Aber okay.
Ja, gut.
Da muss ich noch ein bisschen überlegen.
Hast du die
denn
mal gespielt?
Auf der Gamescom in der Tat mal. Da lagen die rum auf Original-Hardware. Dann habe ich mal reingespielt, aber
ja, ich habe die auch noch nie gespielt. Das muss ich eigentlich mal machen.
Boah. Bereite dich auf Salz vor. Das ist wirklich Pain.
Ja, das denke ich mir. Ich habe mir immer so ein bisschen gehofft, dass natürlich in dem Stile, den wir jetzt hier haben, auch bei dem Remake von Link's Awakening. Stell dir vor, da würde Link to the Past kommen. Das ist ja das, was sich alle irgendwie freuen. Ja. Würde ich in dem der Optik auch fühlen, muss ich sagen. Fände ich irgendwie geil. Oder auch natürlich Oracle of Season oder Oracle of Ages, die ja damals schon dieselbe Engine benutzt haben, dasselbe Game war ja sozusagen auf dem Gameboy. Würde da natürlich auch sehr gut funktionieren. Aber dadurch, dass wir jetzt Echoes of Wisdom bekommen haben, glaube ich, lag der Schwerpunkt erstmal woanders. Obwohl, ja, bei Nintendo weiß man nicht, kann auch in der nächsten Direct plötzlich kommen, wir haben hier ein Remake von, keine Ahnung, Echo, Dingenskirchen hier.
Ja. Dingenskirchenbums.
Oracle of Seasons, ja.
Ja. Ich würde sagen, aber eine Link to the Past in dem Look.
Heißt vielleicht zu kitschig, ne?
Ja, schon irgendwie. Also Link to the Past ist für mich dann auch so irgendwie von ein bisschen klassischer, ein bisschen düsterer.
Ja, stimmt schon.
Weiß ich nicht. Da könnte ich mir eher einen Minish Cap in dem Look vorstellen oder sowas.
Ja, stimmt.
Ja, aber erstmal denke ich sowieso, das nächste Zelda, was sie, glaube ich, ankündigen werden, wird ein, das ist mein Guess, ein Remaster von Twilight Princess werden für die Switch.
Ach, das brauche ich nicht. Wirklich.
Ja, aber ne, ich meine, nach Skyward Sword,
Wind Waker brauchte ich auch schon nicht. Schön, dass es da gibt, aber ich finde, Twilight Princess kannst du doch auch noch super, theoretisch, das Original spielen. Ich meine, klar, der Zugang dazu ist halt das Problem für das viele vielleicht.
Das ist das Ding, ja, genau.
Ja. Aber ist ja immer noch sehr gut spielbar auf dem Original.
Das stimmt.
Naja.
Aber also von mir, also ich fände es vollkommen okay, wenn es käme. So ist jetzt nicht so, dass ich da sitze und warte, dass es endlich kommt. Aber ja, die haben letztes Jahr mit Tears of the Kingdom und jetzt mit Echoes of Wisdom gut vorgelegt. Wenn die da jetzt nächstes Jahr nur ein Remaster rausbringen von Twilight, also in Anführungszeichen nur ein Remaster von Twilight Princess rausbringen, wäre ich auch nicht böse drum.
Ich auch nicht. Dann wäre es immer noch 10-mal so viele Games, die von Mario kommen.
Ja. Sad, voll, but true.
Ja, sehr gut. Ihr könnt, wenn ihr Lust habt und wenn ihr sagt, Zelda, habe ich auch was zu erzählen, könntet ihr unserem Discord-Server joinen, der überall verlinkt ist, unten in den Shownotes oder wo auch immer ihr es hört. Und da könnt ihr mal reingehen und mal gucken, was da so geschrieben wird und euren Senf dazu abgeben. Ob ihr sagt, geiles Game, Link's Awakening fand ich immer geil, oder war vielleicht, hat mir nie so gefallen, weil es doch zu anders ist, zu strange, was ich auch nachvollziehen kann. Aber könnt ihr dort, könnt ihr euren Senf abgeben.
Bin ich sehr gespannt, was da so dazu reinkommt. Weil es ja doch so ein sehr eigener Titel ist irgendwie. Also gefühlt gibt es da ein paar Ultras, die da krass hinterher sind und das mega abfeiern, die es damals gespielt haben.
Ja.
Aber ich glaube, es gibt auch eine hohe Zahl von Leuten, die sich da nie so mit auseinandergesetzt haben. Da bin ich mal gespannt, was bei uns im Discord da so abgeht.
Ja, da werden wir wahrscheinlich noch mal ordentlich Nachrichten zu bekommen und da können wir ja beim nächsten Mal auch noch mal drauf eingehen, so was da so steht. Und alles in allem, bist du jetzt Fan oder bist du nicht so ein Riesenfan?
Riesenfan würde ich nicht sagen.
Ja.
Es gibt sehr viele Aspekte, die ich appreciaten kann, aber ich hatte leider nicht so eine gute Zeit beim Spielen. Deswegen ist das für mich so ein, immer mit so einem Salzkorn mit zu bedenken. Also ich überlege gerade, wenn ich jetzt eine Punktewertung abgeben müsste, schwankt es bei mir zwischen einer 7 und einer 8. Wahrscheinlich ist es schon noch eine 8.
Mhm.
Ja, gerade so. Und
zwischen welchen so beiden Zelda-Teile? Zwischen welchen beiden Zelda-Spiele würdest du es einsortieren?
Boah.
Ja, finde ich, also man hat ja wirklich eine große Auswahl. Also, was findest du noch schlechter als Link's Awakening? Gibt's eins? Oder ist es ja vielleicht auch schon ein Zeichen, wenn du darüber nachdenkst, was dir noch, wenn wir, wie gesagt, diese Philips-Dinger, die nehmen wir jetzt mal.
Ja, die lassen wir aus mal vor.
Die sind Quatsch.
Also, wenn man jetzt
oder wirklich das Spiel einfach NES-Spiele? Nur.
Nochmal?
Oder kommen da schon die NES-Spiele darunter?
Das überlege ich halt gerade so. Ich überlege gerade die Hauptteile, die ich gespielt habe. Ich habe halt viele von den kleinen nicht gespielt.
Ja.
Die Hauptteile so würde ich irgendwie dann doch alle irgendwie drüber ansetzen. Ja. Die NES-Teile, die ich bis jetzt gespielt habe, sind schon noch darunter. Ich überlege jetzt gerade, Minish Cap spiele ich halt gerade.
Oh, das war auch geil.
Das ist so, also ist so eine ähnliche Schiene.
Ja.
So Spirit Tracks oder sowas wahrscheinlich auch noch drunter. Aber so auch so ein A Link Between Worlds würde ich auch noch drüber setzen. Da hatte ich mehr Spaß mit.
Ja.
Ja, schwierig.
Es gibt halt also auch einfach schon viele Spiele, ne, von Zelda. Ja. Verdammt.
Und das ist irgendwie, also irgendwie kommt mir das ungerecht vor, weil ich dem Spiel nichts Böses will. Aber wenn ich drüber nachdenke, haben mir viele Zelda-Spiele irgendwie dann doch mehr Spaß gemacht. Und das erscheint mir irgendwie gerade ungerecht. Aber das muss ich, glaube ich, sagen, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Ja, ist doch völlig in Ordnung, finde ich. Also dafür gibt's so viele und jeder hat da so seine eigenen Erfahrungen. Und bei mir ist mit Sicherheit auch viel Nostalgiebrille. Und manchmal mag man das eine mehr und das andere weniger.
Ja, du, ne? Am Ende des Tages.
Yes.
Ja, 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 am Ende des Tages ist auch dieser Podcast dann doch mal vorbei.
So ist es. So ist es. Der Tag ist noch nicht vorbei für mich. Geht noch in die Badewanne, so wie immer nach dem Podcast.
Schön. Schön. Nochmal
alles Revue passieren lassen. Noch ein paar Magic-Karten. Dann geht's morgen früh wieder los. Ich spiele übrigens morgen ist früh in meinem Stream das erste Mal Conker's Bad Fur Day.
Ah, ja.
Habe ich beim letzten Mal gespielt. Ey, wie geil ist denn dieses Game? Das war mir nicht bewusst. Ich habe immer nur gehört, boah, ja, ist cool, solltest du mal spielen? Und habe ich irgendwie nie gemacht. Und jetzt merke ich gerade, das ist ja ultra kultig.
Wie weit bist du?
Ich habe 5 Stunden gespielt, ich sag mal so diesen großen Scheißerhaufen bekämpft.
Mighty Pooh.
Ja, Mighty Pooh. Hab die großbrüstige Sonnenblume schon glücklich gemacht. Das Game ist ja mega geil.
Also damals habe ich es auch mega gefeiert, aber ich glaube, so richtig gut gealtert, weiß ich nicht.
Ich finde, spielt sich schon ganz gut, aber ich habe es halt noch nie gespielt. Vielleicht ist es beim zweiten Mal auch gar nicht mehr so funny. Ja. Das ist bei mir natürlich noch dabei. Ja, das spiele ich morgen früh und da freue ich mich sehr drauf.
Sehr gut. Aber du spielst auch das Original, ne? Nicht das Remake.
Ja, klar. Auf der Originalkonsole. Alles OG.
So muss schön das auch mit 10 sein. Frames. Weil auf der Xbox war es nicht so geil.
Nein, ich spiele das Original. Da gab es wohl auch irgendeine deutsche Version von, habe ich gesehen in der Recherche. Mit deutschen Fan-Dubs und so. Also, weiß ich nicht.
Ja, aber da kommen noch Stellen, Gottes Willen, Stellen auf dich zu.
Ja, cool. Cool.
Sehr gut.
Ja, wunderbar. So, das war's für heute.
Genau, und auf euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kommt jetzt noch das beste Outro-Intro aller Zeiten zu.
Das
dürfen wir euch nicht vorenthalten.
Ja, geilo. Ja, dann viel Spaß damit. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal.
Das hoffe ich auch.
Gut. Habt einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, was auch immer.
Was
auch immer ihr gehört habt.
Geschichte.
Und wir hören uns dann. Bis dann.
Tschö.
Tschüss.